Ballhawks.
Hey, I'm just here, so I won't get fined.
Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Podcasts der German Seahawkers.
So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon und heute kann ich euch begrüßen zu einer Sonderfolge, zu der ich mir den Dominik dazu geholt habe. Hi Dominik.
Servus, ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Bin gespannt.
Sonderfolge ist natürlich der alljährliche Mailbag, den wir immer in der Bye-Week einplanen und auf den wir uns alle in der Redaktion immer total freuen. Wir haben über die letzte Woche wieder über die verschiedenen Kanäle nach Input gefragt, haben hier das ja auch im Podcast auch schon angesprochen, hatten das bei Instagram und auch über Spotify-Kommentare, Twitter und was war das dritte? Ich habe es gerade gar nicht mehr
umgeschaut. Instagram
natürlich, klar. Genau, und ja, da ist einiges zusammengekommen, da wollen wir heute drüber reden. Bevor wir das aber tun, haben wir wenigstens zwei kurze News für euch.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Genau, da können wir, weil ja gerade Bye Week ist, nur zwei kurze Sachen erwähnen. Tight End Eric Sorbert ist wieder zurück im Kader, wurde zuvor released und ja, ist da jetzt, hat wieder einen Rosterplatz. Und weil nicht nur die Seahawks ihre Bye Week diese Woche haben, sondern auch die Cardinals und auch die Rams, gab es in der NFC West nicht so wahnsinnig viel Bewegung. Etwas dann aber schon, denn die 49ers haben verloren und
ja, let's go.
Haben uns den Platz 1 in der NFC West abgetreten, den wir jetzt, ohne selbst eingreifen zu müssen, ja, jetzt unser eigen nennen dürfen. Das ist natürlich eine super News und freut uns sehr und ja, zeigt, dass die Niners schlagbar sind, vor allem von einem Houston-Team, was wir ja dann letzte Woche trotz der vielen ungünstigen Situationen, sagen wir es mal so, doch ganz gut dominiert haben, haben die von Niners offensiv nicht viel zustande bekommen, gerade in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, da können wir schon ganz frohen Mutes auch in den zweiten Teil der Saison schauen. Ja, und das war's dann eben, wie gesagt, auch schon mit den News. Gibt nicht so wahnsinnig viel und wir kommen direkt zu unserem Thema der Woche.
Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Wir haben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, einiges an Fragen gesammelt. Wir haben die versucht, so ein bisschen zu clustern. Es wird natürlich ganz viel um das Thema Trades gehen. Ihr habt euch viel Fragen zu potenziellen Trades und Ähnlichem gestellt. Da fangen wir gleich als erstes mit an. Dann später nochmal so ein bisschen Ausblick und Fazit. Wie stehen wir gerade? Wie gucken wir in die Zukunft? Allgemeine Fragen zu den Seahawks oder zu auch Officiating und noch ein paar andere Fragen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir die dann auch noch stellen, die auch noch so eingegangen sind. Genau, aber bevor wir in die Trade-Diskussion reingehen, hatten wir überlegt, sprechen wir nochmal kurz so ein bisschen über den State of the Seahawks. Wo stehen wir jetzt gerade in der Bye-Week? An Nummer 1 der NFC West, haben wir gerade schon gesagt. Aber was sind auch sonst so die Punkte, die vielleicht gerade wichtig zu erwähnen sind? Und ja, ich würde vielleicht anfangen mit der Frage, sehen wir uns schon als Playoff-Teilnehmer? Wie sehen wir da unsere Chancen? Und was sind vielleicht auch, wenn man jetzt einfach nach 7 Spieltagen man sicherlich schon eine bessere Sample-Size hat. Wo sehen wir uns, wenn es dann in die Playoffs reingeht? Und Dominik, ich würde sagen, fang doch einfach mal an, erzähl mal so ein bisschen, wie das aus deiner Perspektive ist und dann kann ich danach noch meinen Senf dazu geben.
Ja, sehr gerne. Also prinzipiell, wir stehen an Nummer 1 in der NFC West, die ist natürlich noch nicht gewonnen, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass die Seahawks doch ein ziemlich klares Playoff-Team sind. Also rein vom Können her, von dem, was man am Platz gezeigt hat, auch vom Output her. Also für mich wäre alles andere enttäuschend, wenn wir nicht in die Playoffs kommen würden. Das ist für mich ganz klar. Also es gibt ja, finde ich, auch in der NFC speziell jetzt nicht irgendwie dieses Über-Drüber-Team, das jetzt wirklich jede Woche gut performt und unschlagbar scheint. Das gibt es in der NFL überhaupt gar nicht im Moment. schaue mir gerade so nebenbei noch an, wer ist gerade vorne, sind die Eagles, die Packers, die Buccaneers so in den anderen Divisions und bei uns halt sehr stark die Rams und die 49ers, die dann die große unmittelbare Konkurrenz sind, aber mit dem Playoff, mit der Playoff-Teilnahme, mit der rechne ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon, also wie gesagt, wäre ich sehr enttäuscht, wenn es nicht dazu kommen würde. Ist natürlich die Frage, können wir gleich weitergehen, wie weit kommen wir in den Playoffs? Wird ja dann auch nochmal gestellt, können wir dann nochmal im Detail auf die Fragen eingehen. Ich finde, wir müssen natürlich ein bisschen wegkommen von dem, wir werden in den Super Bowl kommen, wir sind Contender, ja, sind wir wahrscheinlich und viele handeln uns auch da ganz weit vorne. Ich sehe Power Rankings, wo wir in den Top 3 vorkommen, teilweise in den Top 5 zumindest. Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Was mich so optimistisch stimmt, ist, wer sind die anderen guten Teams momentan in der NFC? Die Buccaneers zum Beispiel, da haben wir ganz knapp und eigentlich unglücklich verloren. Die Packers, die auch schlagbar wirken, auch die Lions, die Eagles. Also ich sage, da ist ein weiter Playoff-Run drin. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir weit kommen, aber ich würde jetzt nicht damit rechnen. Aber Playoffs, das muss einfach sein. Ich glaube, das sieht auch jeder im Seahawks-Locker-Room so.
Ich würde das unterschreiben wollen. Wir sind super in die Saison gestartet. Es gibt kein Überteam, weder in der NFC noch in der AFC. Es kann natürlich sein, dass es nicht für die NFC West-Krone reicht. Einfach weil die NFC West auch diese Saison wieder eine sehr starke Division ist. Und die 49ers und auch die Rams eben da mit ähnlichem Rekord dastehen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es eng werden würde, wenn es um die Wildcards geht. Da wir aber mittlerweile über 7 Teams aus jeder Conference reden, würde ich auch sagen, sind wir auf jeden Fall dabei. Und dann ist es natürlich immer eine Frage von, wo bin ich gesetzt nachher? Habe ich vielleicht sogar eine First Round Bye, was natürlich überragend wäre? Oder habe ich zumindest in ein, zwei Spielen auch noch Heimvorteil? Gut, haben wir den überhaupt gerade aktuell? Man weiß es nicht so genau. Nein, aber das spielt natürlich schon noch eine Rolle, was die Frage angeht, muss ich reisen oder kann ich eben zu Hause spielen? Da gibt es schon einige Punkte, die da zu bedenken sind. Und das wird dann nachher eben den entscheidenden Faktor wahrscheinlich noch geben. Ich würde auch sagen, es gibt kein Team, was unschlagbar scheint. Aber es sind halt eben auch Playoffs und da ist sowieso jedes Team schlagbar. Ich traue uns sicherlich zu, auch mindestens eine Runde in Playoffs zu überstehen. Ich sehe uns ehrlicherweise noch nicht an dem Punkt, an dem wir so sehr Contender sind, dass wir jetzt dringend noch die 1, 2, 3 kleineren Lücken stopfen müssten. Zumal wir eine rosige Zukunft mit dieser Franchise haben. Aber da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu.
Aber das ist mich auf jeden Fall jetzt, wenn wir hier mit Videocall werden, mich nicken gesehen, weil ich dir auch noch voll zustimmen kann. Und das sind dann im Endeffekt die Playoffs. Wer weiß, wohin die Seahawks-Reise dieses Jahr geht. Möchte nur ein bisschen vielleicht dann den Pessimismus stoppen, wenn wir dann vielleicht in der ersten Runde ausscheiden, unglücklich, und wir uns dann fragen, oh Gott, sind die Seahawks ein schlechtes Football-Team und was ist eigentlich los? Also im Vorhinein dem schon mal entgegenwirken und sagen, hey, wir müssen dann nicht die Köpfe hängen lassen, wenn es nicht für den Super Bowl reicht, wenn es vielleicht auch nicht für ein NFC Championship Game reicht. Es ist ein gutes Team im Moment und darauf gilt es aufzubauen.
Ja, das würde ich ganz genauso sehen, auf jeden Fall. Ja, okay. Und nachdem wir das gemacht haben, dann wie eben schon angekündigt, würde ich sagen, lass uns ein bisschen auf die ganzen Fragen rund um Trades gucken. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, wie wir denn eigentlich die Seahawks aktuell einschätzen. Deswegen haben wir das gerade vorgezogen. Die erste Frage kommt von Chris Miles 94. Der fragt, wo seht ihr aktuell noch den größten Need, um Super Bowl Contender zu werden? Und überrascht euch irgendwo das aktuelle Seahawks Gameplay im positiven als auch im negativen Sinne? Fang doch einfach gerne mal an, Dominik.
Genau, also größter Need, um Super Bowl Contender zu werden, ja. Es ist nach wie vor aus meiner Sicht die O-Line. Nämlich in dem Zusammenhang mit dem Laufspiel, dass wir einfach besser aufziehen müssen. Also klar, Pass Protection ist auch nicht immer da, aber das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, ein starker Guard noch dazu, ein starker Interior-O-Liner allgemein, der könnte schon noch helfen, aber das ist auch nicht das Einzige in dem Team. Es ist ein Team, das gerade in der Offense sehr neu zusammengesetzt wurde, wo viele das erste Mal gerade miteinander spielen und dafür klappt es überraschend gut. Die Defense, die ist schon eingespielt, da merkt man schon, die spielen jetzt schon ein bisschen länger im McDonald's-System, das ist schon das zweite Jahr. es ist ein neuer OC, aber wiederum auf der anderen Seite darum, das braucht halt seine Zeit. Deswegen ist es nicht eine Sache, für mich ist es die O-Line. Das mit dem Gameplay würde ich dann nochmal hinten anstellen, aber nur rein zu der Trade-Frage, ein Guard, das wäre für mich so das Thema, wo ich sage, okay, wenn wir durch den vielleicht das Run-Game noch besser etablieren könnten, aber an einer Position das festzumachen, ist auch schwierig.
Ja, ich würde das auch unterstreichen wollen. Ich glaube, diese Antwort mit ein Guard, die werden wir gleich noch ein paar Mal hören. aber vielleicht auch, um auf die zweite Frage da nochmal drauf einzugehen, wo wir quasi und wo uns etwas überrascht im aktuellen Seahawks Gameplay. Positiv überrascht hat mich wirklich die Performance der D-Line bisher. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das in so kurzer Zeit so einen super Anstieg in den Leistungsdaten gibt. Und das jetzt nicht nur in Sacks, sondern vor allem auch in Hurries und Hits des gegnerischen Quarterbacks und des, ich sag mal, gefühlten Drucks. Wenn wir mal überlegen, dass wir vor, ich würde schätzen, 3 Jahren müsste das gewesen sein, noch gefühlt die schlechteste D-Line der Liga hatten und wir jetzt irgendwie wahrscheinlich in den Top 10 sind, ohne das jetzt mit Fakten belegen zu können gerade. Das hat mich am meisten überrascht eigentlich.
Mhm. Ja, voll. Also wenn ich jetzt als erstes denke, würde ich sagen, das Passing-Game. Also dass es so konstant ist, weil wir uns am Anfang des Jahres doch oft die Frage gestellt haben, klappt das nur unter Anführungszeichen mit JSN, den Rookies, einem alten Cooper Cup? Wie spielt Darnold? Also ich glaube, das ist für mich aber ich stimme dir zu, die D-Line, die ist da, die hat einen super Job gemacht schon das ganze Jahr. Aber ich glaube, ich war einfach sehr optimistisch, was die ganze Defense angeht. Der Offense war ich ein bisschen pessimistischer und glaube ich gleichzeitig wiederum ein bisschen negativ überrascht, dass das Run-Game doch nicht so funktioniert, wie wir uns das vielleicht alle gewünscht haben. Und klar, es braucht seine Zeit. Ich möchte da jetzt nicht schon irgendwie sagen, das wird niemals funktionieren in diesem System. Aber das war so, gerade wenn ich jetzt noch den negativen Punkt anspreche, für mich das einerseits das Positive mit dem Passing-Game, andererseits das Negative mit dem Laufspiel. So ein bisschen Gegensätze in der Offense, die wir hier gerade sehen.
Ja, das würde ich mit dem Pass-Spiel natürlich auch schon unterschreiben und als Enttäuschung sehe ich da wirklich auch definitiv das Run-Game. Das hatten wir, glaube ich, alle so nicht erwartet, dass das so schwach sein würde. Das ist natürlich auch ein neues System, aber also da gilt letztendlich dasselbe für das Pass-Game, dass die Voraussetzungen da einfach jetzt auch andere sind. Aber da, das ist dann eben der negative Ausschlag gerade.
Nein, wir gehen ja eh nochmal ein bisschen näher drauf ein, auf das Run-Game, aber gerade für eine Offense, deren Identität das Laufspiel sein soll, muss man dann sagen, okay, ist das nicht genug gewesen einfach bisher. Und auch gerade, weil wir vorhin über Super Bowl-Contender geredet haben, für einen Super Bowl-Contender ist das Run-Game vermutlich einfach nicht gut genug.
Ja. Dann hat A.R. eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar, werden oder sollten die Hawks noch einen Trade einfädeln? Wenn ja, für welche Position? Das war dann die Konkretisierung der Frage. Aber ich würde gerne vielleicht nochmal, bevor wir jetzt nochmal auf die Position zu sprechen kommen, den Schritt zurückgehen und fragen, was meinst du, sollten die Hawks überhaupt noch einen Trade einfädeln? Und wir nehmen jetzt mal an, dass mit der Frage insinuiert ist, um noch mehr Contender zu werden in Richtung Super Bowl.
Für mich ist es so, ein Trade, also aus meiner Perspektive hat ein Trade nur dann Sinn, wenn er auch langfristig für uns einen Mehrwert hat und nicht nur für dieses Jahr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so in diesem Fenster drin sind, das man ja immer wieder kennt, von anderen Teams, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt noch einen Starspieler holen, weil das ist jetzt unser Zeitfenster. Aufgrund von Vertragsstrukturen, Spielerverträgen etc. brauchen wir jetzt die Spieler, um den Super Bowl jetzt zu gewinnen. In der Situation sind wir nicht, das muss man schon so sagen. Dementsprechend würde ich jetzt einen Trade nicht unbedingt super finden, der es vielleicht viel kostet, vielleicht einen wertvollen Draftpick und der ja dann nur für dieses eine Jahr wirklich relevant ist. Also davon würde ich ein bisschen Abstand nehmen. Entweder ein Veteran, der dir einfach eine Stabilität bringt und auch vielleicht Sam Darnold und der Offense das nötige Selbstvertrauen, ohne damit viel Geld auszugeben, oder einen jungen Spieler, wo man sagt, okay, vielleicht in den nächsten Jahren auch wirklich dann ein Pfeiler, eine Stütze der Offense. Das sind so für mich die zwei Varianten. Aber da jetzt einen großen Namen zu holen, für den man dann den vielleicht doch höheren Draftpick hergibt, nur um in diesem Jahr anzugreifen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass die Seahawks das machen. Weil die Frage ist ja, sollten, werden oder sollten die Hawks noch einen Trade einfädeln? ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das der Riesen-Blockbuster-Trade kommen wird. Sehe ich einfach nicht. Aber weiß nicht, ob du da anderer Meinung bist.
Ich würde sagen, ich bin ähnlicher Meinung wie du. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Seahawks das wirklich nicht tun. Wenn ich da nochmal in die Vergangenheit gucke, dann gab es ja schon die Tendenz dazu, dass wir das in den letzten Jahren getan haben. Und zwar in Situationen, in denen ich, immer dazu sagen, ja, wir haben jetzt, sind jetzt ein bisschen klüger, aber in denen ich nicht gesagt hätte, dass wir besser dran waren, als wir jetzt sind. Und dann sei jetzt zum Beispiel mal Leonard Williams genannt, für den wir dann ja auch doch noch was bezahlt haben und mit allen Implikationen, die da dranhingen. Und ja, das war sicherlich ein guter Trade, aber ob der zu dem Zeitpunkt notwendig war, wage ich mal zu bezweifeln. Und deswegen, also ich bin da bei dir, ich würde es gerade nicht tun, weil ich meine, dass die Zukunft dieses Teams nicht in dieser Saison liegt, sondern tendenziell vielleicht eher in der nächsten oder in der danach. Und genau, und dann das vielleicht angebrachter wäre zu sagen, wir gehen jetzt in Anführungsstrichen all in und leisten uns einen Trade, den wir uns sonst vielleicht nicht leisten würden, der ein bisschen Risiko birgt, aber der eben dafür auch ein Fenster aufmachen kann.
Ja, finde ich, du sprichst es an mit Leonard Williams, das ist sowas, daran habe ich gerade, das habe ich gerade auch gar nicht so im Schirm gehabt, dass die Seahawks schon so komischere Trades schon gemacht haben, auch wenn es natürlich jetzt ein wichtiger Spieler für unsere Defense ist. Ich sehe es trotzdem vielleicht nicht ganz, weil es trotz McDonald vielleicht doch ein anderes Bild noch hat vom Team. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, die nächsten Jahre sind es dann und ob wir da einen hohen Draftpick, wenn wir jetzt sozusagen GM spielen dürften, hergeben würden, das ist wahrscheinlich eher nicht. Ja, also wahrscheinlich eher auf den Draft hoffen und dort schauen, was für Talent verfügbar ist.
Ich würde auch annehmen, dass der von allem, was man damals hören konnte, dass der Leonard Williams Trade zum Beispiel ein expliziter Pete Carroll-Wunsch war, und dass ich mir vorstellen könnte, dass in der aktuellen Konstellation ein John Schneider auch tendenziell eher Nein sagen würde, auch wenn Mike McDonald da wilde Vorstellungen hätte.
Ja, ich meine, es kommt doch darauf an, es gibt einfach Wunschspieler, das muss man auch so klar sagen, wissen wir nicht, das weiß auch kaum ein Experte, weil das halt in Seahawks, also wirklich intern dann vermutlich nur so in der Art und Weise bekannt ist, und wenn der zum Trade dann steht, zum vernünftigen Preis aus der Sicht der Seahawks-Organisation, dann darf es einen auch nicht wundern, wenn man dann vielleicht den einen oder anderen höheren Pick hergibt, wo wir uns von außen denken, wieso machen die das? Habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Es gibt einfach solche Wunschspieler. Gerade für McDonald kann es auch gut sein, dass ich sage, ein Defense-Spieler, der perfekt ins System hineinpasst, auch wenn ich nicht glaube, dass das der richtige Moment ist. Also aus meiner Sicht ist diese Defense auch gerade zu eingespielt, um einfach irgendein Puzzlestück nochmal hineinzusetzen und zu hoffen, dass es jetzt damit noch besser funktioniert. Es gibt Spieler, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Wenn ich die in die D-Line stelle, die machen das Team sofort besser. Ja. Klar. Aber jetzt einfach einen DB oder einen Linebacker da jetzt reinstellen und sich erhoffen, dass der jetzt die Kehrtwende bringt, in einer wirklich sehr eingespielten Truppe momentan, weiß ich jetzt nicht. Das kann auch kontraproduktiv sein, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Ja, dann ist ja der zweite Teil der Frage ja, zielt nochmal so ein bisschen ab, welche Position eigentlich. Hatten jetzt beide gerade eben schon mal Right Guard genannt, als klares Problem da. Gibt es sonst aus deiner Sicht noch Positionen, bei denen du einen solchen Trade am ehesten ansetzen würdest?
Jetzt gerade mit diesen Verletzungen würde ich sagen, einfach nur Tiefe auf der DB-Position, also bei den Safeties und bei den Cornerbacks, würde ich nicht schlecht finden, wenn wir jetzt einfach einen Veteran reinholen. Frage ist wirklich, ob wir einen Trade dafür machen müssen, ob wir jetzt wirklich sozusagen zukünftiges Potenzial hergeben sollen dafür. Aber ich denke mir wiederum, das kann es halt wirklich, wenn wir von Super Bowl reden und vielleicht ist irgendjemand, der sich in der Seahawks-Organisation denkt, wir haben doch Chancen darauf, das kann schon sehr, sehr schwierig werden, wenn wir mit diesen ganzen Verletzungsproblemen dorthin wollen. Wiederum war ja immer wieder die Diskussion, wird Woolen vielleicht getradet, wird er nicht getradet? Kommt später nochmal die Frage, da können wir dann drauf eingehen. Weiß nicht, wie sehr sie dieses Problem in der Tiefe sehen, aber wir haben es jetzt gemerkt, egal wie gut der ein oder andere Spieler ausgefüllt hat, du brauchst Tiefe, genauso auf Linebacker, aber da waren wir ja Gott sei Dank bisher noch auf Kopf auf Holz von Verletzungen verschont. Bisschen Tiefe in der Defense, das ist das, was ich dort noch sehen würde. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir einen Superstar-Edge-Rusher da reinstellen müssen für vermutlich teures Geld, sowohl vom Draft-Pick-Seite als auch vertraglich.
Ja, ich würde das ähnlich sehen. Das tiefen Argument zählt natürlich aber für die Offense auch, muss man dann schon ganz klar sagen. Ja. Ne? Also bei den Receivern haben wir jetzt auch nicht so sehr die Tiefe. Das wird gerade noch ganz gut kaschiert dadurch, dass das JSN bisher unbesiegbar zu sein scheint. Und dass natürlich die Tight Ends und die anderen Receiver auch bisher einen guten Job machen, aber alle natürlich noch relativ jung sind und denen man mal auch 2-3 Spiele gönnen können muss, in denen sie vielleicht nichts reißen. Und dann ist natürlich schon eine Lücke da. Von daher würde ich da natürlich auch irgendwie für Tiefe argumentieren, grundsätzlich. Aber ich würde mit den gleichen Argumenten, die wir eben auch schon mal genannt haben, auch da sagen, die Zukunft der Franchise minimieren, um jetzt etwas auszugleichen, was vielleicht sowieso noch gar nicht für den großen Schwung reicht, macht halt nur so semi-Sinn. Dann hole ich mir lieber im Draft mit einem Dritt-Viertrunden-Pick einen soliden jungen Linebacker, nehmen wir Linebacker als Beispiel, den ich danach die nächsten 3-4 Jahre auf der Position spielen kann, als jetzt das zu investieren in einen alten Linebacker, dem ich vielleicht dann auch noch einen neuen Vertrag geben muss oder was weiß ich. Da würde ich, glaube ich, immer eher den Weg andersrum gehen, um eben dann auf die nächsten 2-3 Jahre zu setzen. Okay, dann genau, können wir die Frage soweit auch abhaken und würde dann kommen zur nächsten Frage. Die kommt von TW29. Geht auch in die Richtung, sollten die Hawks noch für einen Spieler traden und einen leichten Vorschuss für den Super Bowl wagen? Okay, die haben wir eigentlich letztendlich schon beantwortet. Ich glaube, dann können wir vielleicht nochmal gucken auf die Frage danach. Luga Phil, Wunschkandidat für die Trade-Deadline. Er schlägt vor JPJ, der Center von den Raiders, und dafür dann Sundell auf Right Guard zu stellen. Bevor wir jetzt einzelne Spieler diskutieren und dabei vermutlich sehr wahrscheinlich auch Namen der O-Line fallen werden, sei vielleicht dazu gesagt, dass wir als Redaktion natürlich nicht in der Lage sind, uns die 100 aktiven Guards in der Liga ständig anzugucken und zu allem eine valide Position zu haben, vor allem eben, wie sie spielen. Das heißt, was wir tun, ist, dass wir uns Spieler angucken, die gut geratet werden, die uns anderweitig auffallen und die dann vielleicht auch noch eine passende Vertragssituation haben. Wir haben das gerade schon mal angesprochen. Natürlich sind Trade-Kandidaten tendenziell immer Spieler, die vielleicht in ihrem letzten Vertragsjahr sind, für die das jeweils andere Team also noch einen Value holen will, bevor es in die Free Agency geht. Spieler, die vielleicht schon einen Tacken älter sind, also Veterans, die einfach Stabilität in eine Position bringen. Das sind letztendlich dann eher Kriterien, mit denen wir arbeiten. Klar, natürlich könnte das auch sein, dass wir irgendeinen Blockbuster-Trade machen und irgendeinen Superstar-Guard holen. Ich glaube das ehrlicherweise nicht. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass die Seahawks das machen werden. Das sind so ein bisschen als Vorbedingungen für die Antwort auf diese Frage. Aber Dominik, schieß mal los. Hast du einen Wunschkandidat für die Trade-Line?
Ja, also ich hole vielleicht ganz kurz eine Sekunde aus, bevor ich den ersten Namen droppe, auch noch so auch ein bisschen Kontext zu geben. Wunschkandidat, ja. Jemand, man muss halt ehrlich sagen, wer ist realistisch, auch wer wird getradet. Also gar nicht nur so, wen wollen wir haben, für wen haben wir das Geld, für wen haben wir die Picks auch her, die wir hergeben können und wollen. Die Frage ist halt, am Ende des Tages, wen gibt man her? Und man gibt kaum etwas so ungern her wie gute O-Liner. Also gute Quarterbacks, die gibt man noch weniger gern her. Aber gute O-Liner, die findest du halt eben nicht so einfach. Darum haben ja alle Teams in der NFL irgendwann immer Probleme mit der O-Line, weil es einfach schwierig ist, konstanter 5 gute Spieler zu haben. Das nur mal vorweg. Jetzt kann man sich natürlich Teams ansehen mit der Prämisse, die bereit sind, Spieler zu traden grundsätzlich, weil sie einfach momentan in einem Rebuild sind, weil sie nicht so gut aufgestellt sind, weil der Headcoach noch versucht, verzweifelt irgendwie noch Picks reinzuholen, um im nächsten Jahr nochmal den einen oder anderen Superstar aus dem College zu holen. Diese ganzen Faktoren. Und da schaue ich mir dann zum Beispiel die Tennessee Titans an, die ja angeblich, ich meine, das sind alles immer Gerüchte zu Trade Deadline, bereit sind, jeden Spieler bis auf Cam Ward und ich glaube Jeffrey Simmons zu traden. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also es gibt sicher auch andere Spieler, die sie nicht hertraden wollen. Und am Ende hat auch jeder, muss man sagen, seinen Preis. Also selbst auch ein Jeffrey Simmons und ein Cam Ward, wenn morgen die Seahawks anklopfen und 5 First-Round-Picks für Cam Ward anbieten, sagen die Titans vermutlich auch, ja. Nur mal so nebenbei. Aber da sehe ich zum Beispiel einen JC Latham, der First-Round-Pick war, der jetzt momentan Tackle spielt, der aber als Guard projected war, von Alabama gekommen ist. Glaube ich, nicht ganz die Erwartungen der Titans im Moment erfüllt, aber trotzdem solide ist und gutes Potenzial bietet. Das wäre so jemand, der für mich persönlich verlockend wäre. So jemand in die Richtung. Und ich glaube, weil ja JPJ, also Jackson Powers Johnson, hier ja vorgeschlagen wurde von Luca Phil, das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist ein junger Spieler, der noch nicht ganz das zeigt, der war ja auch First-Round-Pick, wenn ich mich richtig erinnere, der noch nicht ganz das zeigt, was er versprochen hat. Ein Team, das im Umbruch ist, das vielleicht diese Picks auch gerne haben möchte. Das sind schon interessante Spieler. Also ich sehe auch einen Jackson Powers Johnson. Ich kann mir aber auch kaum vorstellen, dass wir den jetzt in die O-Line packen umgekehrt und sofort Center spielen lassen, wenn er sich bei den Raiders schwer getan hat. Das ist natürlich immer dieses Ambivalente. Aber für mich ist es JC Latham von den Titans. Und wenn wir über Receiver sprechen, vielleicht Jacoby Myers von den Raiders. Der ist ja, möchte ja relativ offen, hat er das ja ausgesprochen, dass er getradet werden möchte. Ist tatsächlich ein Spieler, wenn der auf dem Trade-Block da wirklich ist und das einen guten Preis für gibt, warum nicht? Weil den sehe ich auch in den nächsten Jahren bei den Seahawks wirklich als guten Spieler. Wird jetzt kein First-Round-Pick für den hergeben, aber das sind so Namen, die für mich mal als erstes aufgekommen sind. Hast du irgendwelche Namen, wo du sagst, ja, da würdest du dich besonders freuen?
Also das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich habe keinen Namen, bei dem ich sagen würde, okay, das ist jetzt meine Erfüllung und jetzt danach sind wir dann super. Also es ist mir auch wichtig dazu zu sagen, ne? Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir, glaube ich, beide in der Abwägung tendenziell gerade eher nicht traden würden. Deswegen ja. Können wir natürlich auch nur Spieler nennen, die vielleicht realistisch sind. Und genau unter den Kriterien hast du gerade eben schon gesagt, auch es wird dann tendenziell ein Team sein, was bereit ist, einen Spieler abzugeben, also tendenziell ein schwächeres Team. Und gute Frage. Also für mich könnte das zum Beispiel ein Brady Christensen sein, Carolina Panthers, Left Guard, wurde 2021 mal in der dritten Runde gepickt. Sicherlich kein super spezieller, toller Spieler, aber der ist halt in seinem letzten, der hat nach seinem Rookie-Contract einen Jahresvertrag über 2,8 Millionen unterschrieben, also nichts Wildes. Und ist einfach ein solider Left Guard in dem Fall. Dann müsste man dann in der Rotation der O-Line auch noch ein bisschen was machen. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie hoch ins Regal greifen werden. Ich glaube nicht, dass sie ein Team wie, keine Ahnung, die Eagles oder sowas davon überzeugen, dass sie einen Starting Guard abgeben. Warum sollten die Eagles das tun? Ne? Und dann sind es halt eben in der Abwägung nachher nicht so wahnsinnig viele Teams, die was abgeben. Aufgefallen war mir noch von der Vertragskonstellation her wieder Isaac Soumalo von den Pittsburgh Steelers, die natürlich auch 4-2 gestartet sind und in der AFC sicherlich gute Playoff-Chancen haben, werden ihn vermutlich auch nicht abgeben, aber der ist auch ganz gut gegradet, hat einen rund 5-Millionen-Vertrag dieses Jahr, von dem man natürlich dann auch schon einiges runter ist, wenn man dann tradet tatsächlich. Ist im letzten Vertragsjahr. Also das sind wieder so, wo die Kriterien dann vielleicht passen. Aber ansonsten sind das in der Elite der Guards Teams, die allesamt gut stehen. Oder Spieler, die für uns, die vielleicht bezahlbar wären, aber die wir nicht bezahlen werden, wo wir nicht bereit sind, den Preis zu geben.
Ich meine, dann hast du einen Trey Hendrickson oder so, der ja offen scheinbar ein Trade-Kandidat noch immer sein soll. Ich weiß nicht, was die bei den Bengals mit ihm aufführen, aber dass sie den noch immer nicht glücklich stimmen können oder noch nicht irgendwie happy werden miteinander. Tja, jeder Seahawks-Fan würde sagen, die Defense wird besser, wenn wir Trey Hendrickson da reinstellen als Edge-Rusher. Aber werden wir als Team besser über die nächsten Jahre hinweg gesehen, wenn wir diesen Trade machen? Wenn wir dem einen riesen Vertrag geben, können wir uns das überhaupt leisten? Das muss man halt immer mit bedenken. Und klar, also wenn ich sage, welche Spieler hätte ich gerne, da gibt es viele. Aber realistischerweise beschränkt sich dann doch schnell einfach mal. Und bin ich auch gespannt, ob wir wirklich in diesen ganzen Gerüchten, ob wir auch jemanden hergeben würden als angeblicher Super Bowl-Contender, wie viele sagen.
Ich meine, die Frage werden wir natürlich auch gleich nochmal diskutieren. Das kommt natürlich auch auf jeden Fall noch. Genau. Aber ja, wir haben was zu JPJ gesagt, hattest du gerade eben. Die Idee, Sundell dann auf Right Guard zu ziehen, ist sicherlich eine valide Option. Hat man bisher aber auch nicht gemacht, obwohl man auch noch Oluwatimi in der Hinterhand hätte. Also ja. Das scheint jetzt dann wahrscheinlich auch nicht das Upgrade zu sein zu Bradford. Ja, genau.
Ja, stimmt.
Ja, dann geht's in ein bisschen andere Richtung, immer noch im Trade-Block. Ein unaussprechlicher Name, weil es irgendein Spotify-technischer Name ist oder so. Deswegen ersparen wir uns das. Der sich bei uns für den Support in den Podcast bedankt. Da sagen wir natürlich auch danke, dass ihr immer zuhört. Und dann die Frage, wen würdet ihr traden, um unsere Offense noch stärker und unberechenbarer zu machen, damit JSN nicht alles schultern muss? Neben dem eben schon genannten Right Guard, wen könntest du dir da noch vorstellen, positionswise und dann auch spielerwise?
Ja, ich glaube, ja, von Jacoby Myers mal kurz angeschnitten, das ist, glaube ich, so ein Spieler vom Kaliber, wo ich sage, der wäre ein Wide Receiver 2, also wir suchen ja jetzt nicht den Superstar Receiver, sondern jemanden, der eben, wie das ganz gut ausgedrückt wurde in der Frage, JSN helfen kann und auch langfristig einfach in dieser Offense seinen Teil zum Erfolg beitragen kann. Deswegen, ein Receiver, das sehe ich schon irgendwo. Die Frage ist halt wieder, wer könnte das sein? Und es gibt schlechte Teams mit guten Receivern. Denken wir an Garrett Wilson bei den Jets, an Chris Olave bei den Saints. Gibt es ja einige Beispiele dafür. Der ist mir aber eine Nummer zu hoch. Also die sind mir alle so eine Nummer zu teuer, zu viel. Die brauchen wir gar nicht. Wir brauchen jemanden, der auch mal vielleicht einspringen kann, wenn sich JSN verletzt. Also wie das gar nicht, denn wie kann ich dran denken, dass es passiert? Aber vorhin ist mir das schon wieder aufgekommen, die Frage, was tun wir eigentlich, wenn JSN mal nicht spielen kann? Sei es, dass er nur krank ist. Sei es, dass der im Winter krank wird und sich eine Erkältung einfängt und einfach mal nicht spielen kann. Muss man sich die Frage stellen. Und da jemanden in der Hinterhand zu haben, der vielleicht auch die Erfahrung mitbringt und zusätzlich dann eine Anspielstation wäre, das wäre sicherlich nicht schlecht. Aber ich würde jetzt nicht ganz vorne angreifen. Ich meine, wir wiederholen uns natürlich irgendwo, aber ich glaube, jede Frage verdient es auch ein bisschen darauf eingegangen zu werden. Wen ich auch sehen kann, ist ein Calvin Ridley von den Titans. Bin jetzt nicht der Meinung, dass das der super, super, Superstar ist. Die Titans, glaube ich, würden ihn hertraden. Ich glaube auch gar nicht, dass die so viel verlangen würden für ihn. Also wenn sich da jemand ergibt, gerne, wenn er wirklich auch die Vertragsstruktur für die nächsten Jahre mitbringt und man auch mit ihm planen möchte und kann. Was definitiv helfen könnte, wäre vielleicht noch eine Deep Threat zusätzlich zu haben, also irgendjemanden, der wirklich noch tief gehen kann. Sei es irgendwie ein schneller Spieler wie Rashid Shaheed von den Saints. Haben wir ja gemerkt, das wollten wir mit Marcus Valdes-Scantling am Anfang des Jahres machen, haben ihn ja dann nicht mehr im Team behalten, weil er eben nicht so abgeliefert hat. Aber das waren für mich so Spieler, wo ich sage, die könnten ihm helfen, wirklich jetzt JSN konkret, weil das, was einem Receiver am besten hilft, ist ein anderer guter Receiver, der Räume öffnet, der auch mal eben Last von den Schultern nehmen kann. Genau. Aber weitere konkrete Namen habe ich jetzt nicht auf Lager, sage ich jetzt einfach mal, weil es dafür auch einfach wieder zu viele gibt.
Ja, ich würde an der Stelle hier vielleicht, ich hätte sonst die Running Backs angesprochen, da kommen wir aber gleich nochmal zu, sehe ich gerade, weil wir gleich noch eine Frage zu haben. Deswegen würde ich das jetzt gerade skippen. Wide Receiver hattest du erwähnt. Ich glaube, auf den anderen Positionen sind wir gut besetzt. Also Tight Ends, warum sollte man da jetzt irgendwie einen Veteran reinsetzen, wenn du zwei Rookies hast, von denen du eigentlich erstmal überzeugt bist, dass sie dir die nächsten 3-4 Jahre da auf Ruhe auf der Position geben. Ähnlich, ja, also Quarterback brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja.
Aber da vielleicht noch ein Punkt, der auch noch relevant ist, den man als Aspekt mitdenken kann. Wenn ich jetzt einen, warum bin ich der Meinung, dass man einen Receiver zum Beispiel holen sollte, der die nächsten Jahre über noch wirklich am Feld steht und den Seahawks vielleicht zu einem Super Bowl-Einzug helfen kann? Ganz einfach, weil wenn ich jetzt einen Spieler reinstelle für dieses Jahr, in dem man vielleicht eh nicht damit rechnet, den Schritt bis zum Ende zu machen, dann hindere ich auch andere junge, gute Spieler wie einen Torrey Horton daran, Spielzeit zu bekommen, das genau. Feld zu sehen. Dann stoppe ich die Entwicklung von diesen Spielern. Das kann auch total kontraproduktiv sein. Also jetzt nur irgendeinen Veteran reinhauen, damit er halt da ist und damit wir ein bisschen 5% besser spielen, das ist halt auch eine Sache, die man immer mitdenken muss. Also lieber nehme ich die Entwicklung von einem guten, jungen, vielversprechenden Spieler und bin halt dieses Jahr nicht ganz so gut, aber dafür nächstes Jahr besser oder die nächsten paar Jahre.
Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben. Ist genau meine Gedanken gewesen. Das macht dir halt andere Dinge tendenziell auch schwerer, die du eigentlich vorhast. Und das sollte einfach ja nicht das Ansinnen sein, wenn wir langfristig erfolgreich sein wollen. Genau. Ja, dann hatte ich gerade schon angesprochen, dass wir... Ach nee, stopp, Frage übersprungen. Dann haben wir als nächste Frage Henrik Flee. Welchen Trade wünscht ihr euch noch für die Hawks? Und er nennt als Beispielnamen Crosby, Snead oder Brooks. Wollen wir durch die Namen einmal kurz durchhüpfen? Ist einer der drei, wo du denken würdest, würde uns sofort weiterhelfen und wäre auch preislich vielleicht machbar?
Boah, also das sehe ich am ehesten noch Brooks, um ehrlich zu sein. Also die sind alles jetzt nicht die günstigsten Spieler. Gerade ein Crosby ist vermutlich der mit dem meisten Impact, egal in welches Team du ihn packst. Also Max Crosby von den Raiders, der ist aber einfach zu teuer aus meiner Sicht. Ja, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht auswendig seine Vertragsstruktur, aber der ist zu teuer. Ein Snead, ähnlich, auch nicht günstig und ähnlich wie das, was ich schon gesagt habe, die Defense ist eingespielt. Da ist jetzt nicht, wie viel besser wir sind, wenn wir nächste Woche einen Snead plötzlich in diese Defense hineinpacken, wo er in Witherspoon wieder zurückkommt, wo ein Emon Rory gut spielt, Job noch immer solid ist, würde ich sagen. Wohlen ist auch noch im Team. Oh ja, muss jetzt auch nicht sein. Brooks, also ich nehme an, es ist Jordan Brooks gemeint.
Ja, nehme ich auch an.
Gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
Ja.
Das ist noch das, wo ich am ehesten sage, okay, wenn wir den jetzt reinstellen, haben wir einen guten zweiten Linebacker, da müssen wir nicht mehr auch die große Angst haben, vielleicht vor der Tiefe. Ja, Henry ist Jordan Brooks Fan, oder?
Ich glaube, die halbe Redaktion ist mittlerweile Jordan Brooks Fan, weil sie gesehen haben, dass es auch noch schlechter geht auf der
So schnell kann sich's ändern, oder? Ja, der wäre schon gut, aber irgendwie würde ich es auch jetzt nicht 100% sehen. Aber am ehesten noch Jordan Brooks von all den dreien. Also rein von der Sinnhaftigkeit her.
Würde ich ähnlich sehen und die Dolphins haben seinen Vertrag nochmal umstrukturiert, haben ein bisschen mehr Garantien reingehauen. Dadurch wäre er tatsächlich für einen Trade günstiger sogar. Könnte also schon auch die Idee gewesen sein, dass es da vielleicht schon irgendwelche Gespräche gab. Hätte noch 2 Jahre Vertrag diese Saison, Capit 7,8 Millionen, nächste Saison 10,8 Millionen. War ich jetzt gerade, okay, 8 Millionen Dead Cap nächste Saison. Oh, tough.
Ja.
Also da müsstest du dir schon sehr sicher sein, dass du ihn die nächsten 2 Jahre halten willst und hast dann auch noch irgendwie 3 Void-Jahre mit im Paket, die du auch noch irgendwie halbwegs schlucken musst. Also ist auch alles nicht geil, was die da im Vertrag gemacht haben und trotzdem wahrscheinlich noch der, weil die anderen tendenziell auch noch teurere Spieler sind, tendenziell die wahrscheinlichste Option und sicherlich auch der von den 3 Positionen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, der klarste Need, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so unterstreichen, genau. Ich muss auch sagen, Brooks sehe ich auch noch am ehesten, also alles 3 sind ja irgendwo Trade-Kandidaten, allein wenn die Teams schlecht sind.
Ja, klar.
Aber das sehe ich auch, das ist ein realistischer Trade prinzipiell für mich, dass ich sage, die Dolphins sind momentan einfach kein Contender, die sind weit entfernt davon, einen Middle-Linebacker abgeben, auch wenn er gut spielt. Ja, es ist wahrscheinlich auch leistbar, rein vom Trade her, dass ich sage, okay, welche Picks muss ich dafür hergeben?
Ja. Okay, dann widmen wir uns El Caramba 91.
Mhm.
Der fragt, sollten wir für einen weiteren Running Back traden? Und dann stellt sich natürlich die Frage gleich mit. Ach komm, guck mal, wir haken das direkt mit ab. Wir haben später auch noch eine Frage von Jay Fischer Audio, ob Kenneth Walker weg sollte. Dann lass uns doch direkt da den Rundumschlag machen. Erzähl uns mal was zu Ken Walker, ob wir den vielleicht noch traden. Sollten wir dann, falls wir das tun, oder auch selbst wenn wir ihn behalten, für einen weiteren Running Back traden, was machen wir mit der Position? Was meinst du?
Ich beginne mal mit Kenneth Walker wegtraden. Also sehe ich nicht. Also ich wüsste nicht, inwiefern uns das groß helfen sollte. Also wenn auch Charbonnet nicht schlecht spielt, ja, und seine ganz guten Spiele hat, ich glaube, wenn wir keine Forker wegtraden und keinen anderen Running Back im Gegenzug holen, dann wird es mit unserer Run-Offense nochmal weiter bergab gehen. Ja, weil der bringt schon so eine, auch wenn er immer wieder Plays hat, die nicht super klappen, aber er bringt eine ganz eigene Dynamik mit. Jetzt im Umkehrschluss ihn wegtraden und einen anderen Running Back holen, ich weiß auch gar nicht, wen wir jetzt statt, also das müsste ja jemand von ähnlichem Wert irgendwo sein, also das wird für mich keinen Sinn ergeben, also da würde ich schon sagen, Kenneth Walker lassen noch für dieses Jahr, dafür ein Guard her. Also, wie gesagt, wenn ich ihn nicht wegtraden würde, würde ich kein Guard stattdessen nehmen. Man muss auch sagen, wer tradet denn für Kenneth Walker? Und was tradet man denn? Was würde man denn dafür bekommen? Also, wer tradet für einen Running Back in seinem letzten Vertragsjahr, der Verletzungsprobleme hat? Das ist so ein Thema. Wenn ich jetzt sage, ich würde einen Viertrunden-Pick für den bekommen, ganz ehrlich, als Team sage ich, ich nehme diesen Viertrunden-Pick nächstes Jahr und draft mir einen Running Back, weil da gibt es auch noch gute in den späteren Runden und hoffe, dass der nicht ganz so verletzungsanfällig ist und deutlich, deutlich günstiger ist. Das muss man immer mitbedenken. Kenneth Walker, wenn der einen neuen Vertrag kriegt, der wird nicht super günstig sein. Und in diesen ganzen Aspekten weiß ich nicht, wer uns wirklich was Brauchbares für ihn geben würde. Deswegen,
Aber ich würde ja dann vielleicht schon mal die Frage, okay. Aber dann kann man ja vielleicht grundsätzlich mal die Frage stellen, wenn wir ihn nicht verlängern sollten, weil er einen zu teuren Vertrag will und er dafür nicht konstant genug war, beziehungsweise zu häufig verletzt war, was ist denn dann der Gegenwert, den wir kriegen, wenn wir ihn in die Free Agency gehen lassen?
Kann man natürlich in den Raum werfen, stimmt, ja. Du möchtest trotzdem halt dieses Jahr gut sein, oder? Also du möchtest ja auch irgendwo, es geht ja beim Football und in der NFL um wesentlich mehr, als nur jedes Jahr den Super Bowl zu holen und jedes Jahr zu denken. Also wenn es darum gehen würde, dann würden viele Teams wahrscheinlich sagen, traden wir den einen doch kurzfristig weg, den. Man will ja auch gut sein, es geht für viele in dieser Organisation um Jobs. McDonald möchte ja auch zeigen, dass er ein guter Headcoach ist, ein John Schneider möchte zeigen, dass er ein guter GM ist. Das heißt, auch Entscheidungsträger sind ja aus persönlichem Interesse allein schon interessiert daran, guten Football zu spielen und weit zu kommen. Für die Fans, man möchte natürlich den Optimismus in der Stadt, im Team allgemein einfach hochhalten und gut spielen, unabhängig davon, ob man den Super Bowl gewinnt. Deswegen, wir würden ohne Walker meiner Meinung nach deutlich schlechter aussehen im Run Game. Auch wenn man sich nämlich anschaut, was danach kommt, dann ist plötzlich ein George Olani, der ein guter Running Back ist für das, wo er sich befindet, undrafted Rookie gewesen. Aber nochmal, um zu dem Punkt zurückzukommen. Ohne Kenneth Walker werden wir schlechter. Ich glaube, die Seahawks haben kein Interesse daran, dieses Jahr sich down zu graden für einen Late-Round-Pick. Und mehr als einen Late-Round-Pick sehe ich nicht das Gegenwert für ihn kommen, um es vielleicht so auf den Punkt zu bringen.
Ja, okay, das sehe ich auch. Das kann ich nachvollziehen, den Gedanken. Und unter den Umständen kannst du dann auch sagen, zum einen, ich möchte ihn jetzt halten, weil er mir gerade mehr Upside gibt als sein Backup oder der zweite Running Back. Ich kann natürlich auch, wenn er dann als Free Agent irgendwo signed, irgendwann noch einen Compensatory Pick bekommen.
Genau.
Weil er eben Zweitrunden-Pick war und weil er, glaube ich, auch ganz solide jetzt performt hat und deswegen natürlich schon mit einem Dritt-Viertrunden-Pick irgendwie bewertet werden könnte. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, genau.
Ich würde trotzdem gern einen Namen droppen. Das wäre Tyler Allgeier von den Falcons, der auch in seinem letzten Vertragsjahr ist, also selbes Draftjahr wie Ken Walker, der, ja, ich würde sagen, solide über die vier Jahre gespielt hat, sicherlich nicht so einen hohen Vertrag bekommen wird wie Walker und sicherlich auch qualitativ nicht ganz da einzuschätzen ist, der aber aus meiner Sicht schon irgendwie ja interessant sein könnte in einer Rotation gemeinsam mit Zach Charbonnet. Was würdest du von dem halten?
Ist ein cooler Spieler, also der ist ja total unterm Radar wegen Bijan Robinson. Aber wenn wir den im Team hätten, ich würde da jetzt nicht nein dazu sagen, ich frage mich nur ein bisschen, er wäre ja dann vermutlich, ich werfe die Frage zurück, wer wäre in diesem Konzept für dich der Starter, Charbonnet oder Allgeier? Wer wäre da die Nummer 1 eigentlich? Also ich finde die ziemlich ähnlich auf eine gewisse Art und Weise. Aber sag du mal.
Nee, ich glaube, für mich wäre es schon dann eindeutig Charbonnet, der, wie du eben auch schon gesagt hast, einen ganz guten, soliden Job gemacht hat diese Saison. Die sind sich vom Typ her, würde ich schon noch sagen, ähnlicher als jetzt Walker und Charbonnet das sind, völlig ohne Frage. Aber diese Ergänzung, würde ich jetzt behaupten, hat jetzt vielleicht diese Saison auch noch nicht so wahnsinnig gut funktioniert bei unseren beiden Running Backs. Also das würde ich jetzt nicht als Problem identifizieren. Zumal trotzdem, dass ja eine Position bleibt, die tendenziell anfällig ist. Wir haben es jetzt mit Scatterbow am Wochenende wieder gesehen. Es kann halt so ruckzuck passieren, dass du da einen Short bist. Und Mein Gedanke war einfach nur, Algier wäre wahrscheinlich jemand, den du jetzt günstig kriegen würdest, weil die Falcons eben dasselbe Problem haben wie wir, den du wahrscheinlich nicht so teuer re-signen müsstest, wie du das mit Ken Walker machen müsstest, und der dir trotzdem ein gewisses Upside geben kann auf der Position.
Ja, es ist
vielleicht zu so einem Rolani oder so.
Ja, okay. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Kandidat. Muss man halt dann abwägen, wie viel würde man für Walker bekommen, wie viel müsste man für Algier hergeben zum Beispiel. Ja. Eine Sache, die ich noch kurz in den Raum werfen will, ist halt, NFL-Teams mögen es in den letzten Jahren Running Backs zu draften. Also im Sinne von auch wieder etwas früher, es sind jetzt wieder einige First-Round-Running Backs dabei gewesen, viele Second-Round-Picks. Warum? Running Backs sind oftmals im Gegensatz zu vielen anderen Positionen in ihrer Prime, also in ihrer Hochsaison sozusagen, am Anfang ihrer Karriere, weil sie dann noch jung und frisch sind, weil sie einfach der Körper nicht ganz so, ich klinge jetzt übertrieben, aber verschlissen ist auch, ja. Und dementsprechend hat es für viele Teams einfach einen Wert, einen Running Back zu draften, den praktisch physisch in der Topform zu bekommen. Die integrieren sich oftmals relativ schnell in Teams. Und deswegen ist dieses Traden dafür ja gar nicht mal so, so beliebt, wie vielleicht auf anderen Positionen. Und ich glaube, es gibt Teams, die einen größeren Running Back Need haben, und wenn es da wirklich einen interessanten Spieler gibt, uns den vielleicht sogar wegschnappen würden, würde ich auch noch so dazu werfen.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann haben wir hier noch Fragen von Tobi, WR31, Miekflo, Olli1918, Kefkogino23 und Lennox27, die im Prinzip alle dasselbe fragen, nämlich, wen würdet ihr traden für Offense und Defense zur Deadline? Was sind Trade-Kandidaten? Und ob überhaupt noch jemand getradet wird. Das haben wir letztendlich gerade alles schon beantwortet. Deswegen danke euch für die Fragen. Ihr habt das eben schon gehört, die Antwort auf eure Fragen. Und wir würden dann weiterspringen zu... doch noch eine Trade-Frage, wie immer so ein bisschen im Bereich erweitert gesehen. Wann werden wir Anthony Bradford los und holen uns einen adäquaten Ersatz? Okay, auch das haben wir eigentlich schon beantwortet, aber.
Ich hoffe bald.
Die Frage, genau, hast du jetzt auch schon beantwortet. Ja, ich glaube, dass Anthony Bradford sicherlich einer der Schwachpunkte oder der Schwachpunkt der Offensive Line ist. Das ist relativ klar zu benennen. Und ja, das wäre sicherlich die Position, auf der am ehesten Handlungsbedarf ist. Meine Tendenz wäre aber, genau wie ich das eben schon mal gesagt habe, dazu, dass wir uns da eher im Draft oder in der Offseason, in der Free Agency verstärken, weil tendenziell ein Trade jetzt natürlich teurer ist, als er das in Free Agency sein kann.
Und man muss dazu sagen, wir können optimistisch sein, was Draft angeht. Wir haben in der ersten Runde einen O-Liner geholt letztes Jahr, also einen Interior O-Liner. Wer weiß, was dieses Jahr ist, vielleicht machen wir es ja wieder. Hat ja ganz gut ausgesehen bisher. Also ich glaube, wir können optimistisch sein, dass wir da uns vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt verstärken.
Ja. Dann kommen wir jetzt zum Bereich Ausblick und Fazit zu dem, wie die Saison bisher gelaufen ist. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz angerissen, um so ein bisschen in die Frage, macht ein Trade überhaupt Sinn, quasi reinzugehen? Da gibt es auch noch ein paar detaillierte Fragen zu. Und ich würde mal anfangen mit der Frage von zu dem H64. Mit der Base, die wir jetzt gerade haben, wie realistisch ist die Chance auf ein Super Bowl-Fenster in den nächsten Jahren? Willst du anfangen?
Ja, oder magst du diesmal anfangen?
Fang du gerne mal an. Ich würde sagen, die Antwort ist ja. Wie realistisch ist die Chance auf ein Super Bowl-Fenster in den nächsten Jahren? Wenn ich eine Zahl dran schreiben müsste, dann würde ich sagen, wir landen zu 30% im Super Bowl. Und das ist eine wahnsinnig hohe Zahl, würde ich sagen, weil Playoffs natürlich schon mitbringen, dass es K.O.-Spiele sind und dass Erfolg nicht planbar ist. Das Einzige, was du machen kannst, ist Erfolgschancen maximieren. Und das tust du darüber, ein gutes Team zu sein. Das ist ein relativ einfacher Zusammenhang. Aber du kannst eben keine Super Bowl-Teilnahme planen, wenn du nicht den Cheatcode Quarterback hast plus ein gutes Team. Genau, und deswegen würde ich eben sagen, okay, 30% ist trotzdem eine sehr hochgegriffene Zahl. Ich würde als Basis eher noch setzen wollen, und das vielleicht auch noch für realistischer einschätzbar halten, dass man es ins NFC Championship Game schafft. Weil das kann in idealen Bedingungen sehr schnell sogar passieren, vielleicht sogar diese Saison. Nächste Saison halte ich es absolut für realistisch. Mhm. Wenn wir jetzt die Saison sehen, die Sam Darnold spielt, die uns alle, glaube ich, ein bisschen überrascht zumindest, und er das vielleicht nächste Saison auch nochmal bestätigen kann, dann hast du auf der Position Ruhe. Dann kannst du gezielt die Lücken in der O-Line angehen. Dann kannst du gezielt für ein bisschen mehr Breite bei den Receivern sorgen. Du hast Zeit, das Laufspiel besser zu entwickeln und die Idee der Offense noch besser einzupflanzen. Dann kannst du in der Defense vielleicht auch noch an den ein, zwei Stellen, die wir eben genannt haben, Breite entwickeln. Hast da mit McDonald sicherlich einen der Gurus an der Seitenlinie stehen und kannst ein richtig, richtig gutes Team werden. Und das stößt dir definitiv genau dieses Fenster auf, von dem in der Frage die Rede war.
Ja, du, ich stimme dir gerne zu und bin froh darüber, zustimmen zu können. Es ist schon großer Optimismus auch bei mir. Also
eben. Es fühlt sich schon auch echt gut an. Also ja. Ich habe das bei den letzten Pete-Jahren nie gedacht, dass wir nochmal an den Punkt kommen, weil ich irgendwie, wir immer ja diese Frage hatten, gehen wir jetzt richtig in Rebuild oder greifen wir jetzt an, weil es immer so dieses, das Team war nicht gut, nicht schlecht. Ja. Und jetzt habe ich gerade wirklich das Gefühl zum ersten Mal wieder, dass es richtig bergauf geht. Und das ist schön zu sehen.
Das ist wirklich schön, ja. Muss ich auch. Es ist ein anderes Seahawks-Football miterleben, schauen, analysieren, als es in den Jahren davor war, auf jeden Fall. Und es ist einfach, dieses Fundament ist einfach da. Und das ist schön zu sehen. Und ich bin auch, gerade wenn ich so drüber nachdenke, über das Team, einfach so happy, dass wir McDonald als unseren Headcoach haben, den uns jetzt niemand wegnehmen wird. Also, der ist unser Headcoach. So, wenn wir den nicht feuern, dann haben wir den. Und die Ravens, die trauen dem ja noch immer hinterher. Und gerade in der momentanen NFL ist es so wichtig, ein gutes defensives Mind zu haben. Aber den verlierst du halt, wenn der denn DC ist, weil er früher oder später halt Headcoach irgendwo wird. Und ja, da bin ich wirklich, wirklich happy drüber und sag, da haben die Seahawks und Sean Schneider einen guten Job, wirklich, wirklich guten Job gemacht, den zu holen. Das ist wirklich das Fundament. Die Defense ist eine eingespielte Truppe. Wir haben ein junges Team. Wir haben sicherlich das bei vielen Spielern noch das Potenzial, noch besser zu werden. Dementsprechend tut mir schwer, natürlich eine Zahl da dran zu hängen. Ich würde sagen, die Chance, dass wir ein Super Bowl-Fenster dann für sich haben, ist extrem hoch, weil es ja jetzt schon de facto irgendwo im Bereich des Möglichen ist, dass man da vielleicht in die Nähe des Super Bowls kommt, allein schon dieses Jahr. Ich sage, nächstes Jahr ist auf jeden Fall mit den Seahawks zu rechnen. Dementsprechend werde ich mich jetzt nicht auf eine Zahl einlassen, aber das, was du mit diesen 30% gesagt hast, ich würde es auf jeden Fall sagen, es ist ganz weit vorne mit dabei, weil wenn du dir eben die anderen Teams ansiehst, die halt in der NFC die direkten Konkurrenten um einen Super Bowl Einzug sind, ich sehe da kaum ein so junges und gutes Team, vor allem außerhalb der NFC West, und wenn wir die Teams innerhalb der NFC West in Schach halten können und schlagen können, gerade die Rams, die sehe ich als gefährlich auch in den nächsten Jahren, dann sieht's gut aus. Also da ist viel möglich.
Ja, auf jeden Fall. Nächste Frage kommt von Mr. Barry. Seid ihr zufrieden mit der Leistung dieses Jahr, nachdem wir ja echt ein paar schlechte Jahre hatten? Und da möchte ich gerne als erstes die Frage korrigieren und sagen, nein, wir hatten nicht ein paar schlechte Jahre. Frag mal Panthers-Fans.
Ja.
Oder name 5 andere Franchises, die seit Jets Jahren... Die Jets, die Giants, ich weiß nicht, mir würden noch viele weitere einfallen. Aber da wollen wir nicht drüber reden. Nein, aber wichtig, wir hatten keine schlechten Jahre. Wir haben mit wenigen Ausnahmen fast immer die Playoffs gemacht. Und wir hatten sicherlich Jahre, die nicht so geil waren, aber das waren nie schlechte Jahre. Erster Teil der Frage, seid ihr zufrieden mit der Leistung dieses Jahr? Ich würde sagen, ja. Man kann eigentlich nicht mehr erwarten, außer dass das Team in der Bye Week in Woche 8 mit 5-2 an der Spitze der eigenen Division steht.
Ja.
Haben wir mehr erwartet? Nein, haben wir nicht. Viel mehr wäre gar nicht gegangen. Du hast ein bisschen Pech gehabt. Du hast Niederlagen gehabt, die vermeidbar gewesen wären, an denen das Team wachsen kann. Du weißt gut, wo du stehst. Und ich glaube, wir stehen einen kleinen Tacken besser, als wir uns das vorher gedacht hatten. Und das kommt vor allem daher, dass die Offense so erstaunlich gut klickt und die Quarterback-Situation weit entspannter ist, als wir alle gedacht hätten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben, wie du sagst, dieser Schritt wahrscheinlich weiter. Wir waren ja schon ein bisschen optimistisch vor dem Jahr, aber nochmal weiter. Wir hatten eine Niederlage um 3 Punkte gegen vermutlich eines, wenn nicht das beste Team momentan so in der NFC, gegen die Buccaneers. Wir hatten gegen die 49ers Woche 1, zähle ich jetzt einfach mal nicht, weil es die Woche 1 ist. Wir hatten dominante Siege gegen die Steelers zum Beispiel, die jetzt auch nicht ganz schlecht sind. Und wir haben Spiele gewonnen, wo wir auch wiederum natürlich Glück hatten, aber das gehört dazu, das muss man sich erarbeiten, dass man das Team ist, wo man sagt, jetzt haben die Seahawks aber dann doch noch mit Glück gewonnen gegen das und das Team. Ja, das gehört auch dazu, die muss man gewinnen, diese Spiele. Ist egal, ob man dann im Endeffekt 23-20 gegen die Cardinals gewinnt, man hat die Siege nach Haus getragen und es gibt ja genug Teams in der NFL, die beweisen, wie schwer es ist, Footballspiele zu gewinnen. Und da ist einfach eine Culture da, sag ich mal, also diese ganze, die Kultur, die McDonald da reingebracht hat oder nochmal erweitert hat, die Seahawks ja immer schon hatten, diese Winning-Mentality. Ich meine, darum war ja die Frage vorhin so eben gestellt, schlechte Jahre, ja, für Seahawks-Fans schlechte Jahre innerhalb der letzten Zeit. Aber da hat man es einfach geschafft, ein gutes Team aufzubauen, das in verschiedensten Situationen gut performt und Spiele gewinnen kann. Und es macht mich auf jeden Fall happy und optimistisch für die nächsten Jahre.
Ja, das dem kann ich mich definitiv nur anschließen, ja. Dann haben wir als nächstes die Frage von Pascal Mendala. Und zwar, moin, kommen die Hawks dieses Jahr weiter als Divisional Round oder sogar noch weiter? Wir haben auch schon mal ein bisschen was zugesagt. Meinte, wäre dieses Jahr reicht es nur für die Divisional Round. Nächstes Jahr mindestens fürs NFC Championship Game.
Hätte tatsächlich das Gleiche gesagt. Also ich glaube, wenn wir über die Divisional Round hinauskommen, dann können wir wirklich, wirklich zufrieden sein mit der Saison. Und es ist nichts, was wir irgendwie voraussetzen oder erwarten sollten. Aber Divisional Round ist so ein, glaube ich, ein gutes Ziel, das man sich als Fan sozusagen stecken kann und sagt, okay, das peilen wir mal an. Und wenn es dann im Endeffekt, was ich schon zu Beginn mal gesagt habe, ein schnelleres Aus ist in den Playoffs, trotzdem nicht den Kopf hängen lassen, ist trotzdem, wird im Endeffekt trotzdem ein gutes Jahr gewesen sein.
Ja, es sind einige Spieler dabei, die dann zum ersten Mal Playoffs spielen würden. Es sind einige, der Head Coach würde das erste Mal als Head Coach zumindest ein Playoff-Spiel bestreiten. Du müsstest halt dann auch erstmal eine Runde gewinnen, ne? Also da sind schon einige Faktoren dabei, die glaube ich, eine solide Basis senden würden und wo wir, glaube ich, alle sagen könnten, mit Divisional Round haben wir eine richtig gute Saison gespielt. Wenn es darüber hinausgeht, hervorragend.
Ja, man muss sich das mal vor Augen halten. Ich glaube, wir sind erfolgsverwöhnt als Seahawks-Fans und es ist auch einfach so, dass wir sagen, wir stehen gerade gut da und werden von vielen Experten auch hoch eingeschätzt. Aber im Endeffekt ist es so, es gibt so viele Teams, die jahrelang keinen einzigen Playoff-Sieg hatten. Es gibt Teams wie die Jets, die sind so Ewigkeiten schon überhaupt nicht in den Playoffs gewesen. Also es ist nicht selbstverständlich, in die Playoffs zu kommen, es ist selbstverständlich, dort ein Spiel zu gewinnen. Und das muss man immer noch so realistisch betrachten und darf nicht jetzt, also wir droppen dann oft den Namen NFC Championship Game, Divisional Round, Super Bowl. Es ist alles nicht so einfach, in der NFL dorthin zu kommen. Es gibt viele andere Teams, die auch das Potenzial haben und auch den Willen, dort so weit nach vorne zu schreiten, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend Schritt für Schritt optimistisch sein, aber vorsichtig optimistisch.
Ja, ich meine, nimm das Beispiel mit den Bucks, ne? Du kannst super in der Divisional Round auf die Bucks treffen, die in dem Spiel gegen uns am Ende, würde ich behaupten, einfach nur das bisschen mehr Willen hatten. Ja. Okay, plus vielleicht auch noch ein bisschen Pech dann auf unserer Seite, ne? Aber im Endeffekt war es in allererster Linie Wille, der da unterschiedlich war und schon verlierst du das Spiel knapp. Das ist dann halt auch Playoff-Football und ja, genau.
So ist es im Endeffekt, ja, genau.
Dann sollte man statt statt Walker nächsten Draft wieder einen Zweitrunden-Pick in einen Running Back investieren? Und statt Walker meint dann wahrscheinlich, statt ihn zu verlängern.
Was ja, meinst du? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein sehr in die Glaskugel schauen, weil ich dafür wissen müsste, in welcher Position picken wir, welche Running Backs gibt es überhaupt. Prinzipiell finde ich es nicht schlecht, einen Running Back in dieser Range zu draften, auch wenn das ja immer wieder mal ein Diskussionsthema war. Ist ein Charbonnet dann zu früh gedraftet gewesen, war ein Walker damals zu früh gedraftet. Aber das, was ich ja schon mal kurz ausgeführt habe, es macht definitiv Sinn, gute Running Backs eher früher zu draften und wirklich dann auf die zu setzen und die dann auch zu Startern oder wichtigen Spielern in der Offense bereits im Rookie-Vertrag zu machen, aber dementsprechend schwer einzuschätzen. Ich glaube aber auch, dass wir noch andere Needs haben könnten zu diesem Zeitpunkt. Also auch wirklich ein Zweitrunden-Pick finde ich vielleicht ein bisschen hoch. Ich meine, ich bin tendenziell großer Running Back-Fan. Ich habe selber Running Back gespielt. Also dementsprechend ist da auch ein bisschen meine Leidenschaft, aber so realistisch muss ich dann schon sein, dass ich sage, okay, vielleicht einen O-Liner holen, vielleicht noch einen Receiver, vielleicht einen Linebacker und dann schauen wir mal, was noch in der dritten, vierten Runde übrig ist und holen uns da eine gute Verstärkung für die Offense.
Okay, ich hatte gedacht, dass wir uns da mal ein bisschen auseinanderentwickeln würden. Tun wir auch, weil ich das sicherlich einen Tacken anders sehe. Ich würde schon ganz klar sagen, dass Running Backs nicht in dem Maße mattern, wie andere Spieler das tun und würde deswegen eben nicht anfangen, wieder einen Zweitrunden-Pick in Running Back zu investieren. Du hast aber gerade ja schon auch durchblicken lassen, dass du vielleicht auch ein bisschen später eher danach gucken würdest. Ja. Ich würde auf keinen Fall vor Runde 4 nochmal einen Running Back picken, weil wir einfach andere Zonen zu bedienen haben, andere Problemzonen zu bedienen haben. Und ich würde dann immer eher in der zweiten Runde einen Skillplayer holen, der uns vielleicht ein bisschen mehr Tiefe auf Wide Receiver zum Beispiel gibt, als da den nächsten Running Back zu holen, weil letztendlich dann doch halt das Thema Verletzungsanfälligkeit dazukommt und weil du tendenziell viel besser in der dritten, vierten, fünften Runde noch gutes Talent finden kannst, als das in der zweiten Runde hast. Aber wir haben auch über die letzten Drafts gelernt, dass vielleicht Need nicht immer ein super guter Ratgeber ist beim Draften von Spielern, sondern man einfach auch gucken sollte, wer dann auf dem Board noch da ist. Und ich glaube, das sollte vielleicht der grundsätzliche Ansatzpunkt für die Drafts der nächsten Jahre sein. Guck, wen du auf deinem Board hoch hast. Und wenn das in Runde 2 ein Running Back ist, ja, in Gottes Namen, dann nimm ihn. Also es soll jetzt für mich nicht ein Running Back nur nicht gepickt werden, weil er ein Running Back ist. Aber ich würde halt auf meinem Seahawks-Board immer andere Spieler höher setzen im Vergleich. Und dann müsste schon ein extrem guter Running Back in Runde 2 noch verfügbar sein, damit ich den nehmen würde gegenüber einem, let's say, Receiver.
Und das ist, der Running Back ist auch bis zu einem gewissen Grad immer limitiert von der O-Line. Ist auch einfach so. Also man kann auch immer sich reinwerfen und sagen, hey, nehme ich einen Guard, mach die O-Line so und so viel besser. Und dadurch ist mein Running Back, der vielleicht ein paar Prozent schlecht ist, den ich zu dem Zeitpunkt draften kann, dann aber im Endeffekt am Feld besser wiederum, weil er halt einfach die größeren Gaps vorfindet und weil er einfach bessere Running Lanes hat. Und ich meine, ich finde das gut, was du gesagt hast, dieses nicht unbedingt nur Need draften. Und ich finde, gerade gute und erfolgreiche Teams haben gezeigt, dass man das machen kann. Und dass man auch sagen, dass man auch mal ein riskanter, also ich meine, die Lions, schau dir den Lions Draft an, die haben Jameer Gibbs und Jack Campbell, die haben einen Running Back und einen Linebacker in der ersten Runde gedraftet vor 2-3 Jahren und fahren ja ganz gut damit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ob sie besser gewesen wären mit einer anderen Taktik, sei dahingestellt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, der letzte Draft hat mir schon gut gefallen und ich vertraue jetzt dem Coaching-Staff so weit, dass sie da die richtige Entscheidung treffen. Aber ja, zweite Runde ist halt einfach früh, bei den Needs, die wir noch haben und greift vielleicht schon die nächste Frage vor, aber ein bisschen, wer weiß, was sie auf der Quarterback-Situation machen. Ich meine, Darnold spielt gut, aber who knows, vielleicht wollen wir dann früh einen Quarterback noch irgendwann holen oder einen Quarterback probieren? Wer weiß das schon? Und dann im Endeffekt würde für mich auch der Running Back immer ein bisschen weiter nach hinten rutschen, sage ich mal so. Ja,
auf jeden Fall. Okay, dann haben wir als nächste Frage SaddySwim15. Und dann sind wir nämlich auch direkt schon bei dem Thema, was du gerade schon angerissen hast. Wie seht ihr die Zukunft im Jalen Milroe und allgemein der Quarterback-Position? Mach ruhig mal den Anfang.
Ja, also Jalen Milroe, das ist ein cooler Typ, muss man ehrlich sagen. Ich mag ihn, ich finde ihn cool. Habe mich auch gefreut, dass wir ihn gedraftet haben. Wir haben aber schon zu Beginn gesagt, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Jalen Milroe in ein paar Jahren unser Franchise-Quarterback ist. Also der wurde ja nicht ohne Grund nicht in der ersten Runde gedraftet, in der zweiten Runde. Also der hat viel Potenzial. Es ist auch schwierig, glaube ich, gerade von außen einzuschätzen, wie gut er ist und wie weit er davon entfernt ist, vielleicht ein akzeptabler NFL-Starter zu sein. Wir haben ja am Anfang ein bisschen über Enttäuschungen geredet, oder? So ein bisschen, was war gut, was war schlecht. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, den ich anführen würde. Also Jalen Milroe, wie man ihn eingesetzt hat, finde ich ein bisschen enttäuschend bisher. Dieses, ich stelle ihn jetzt rein für ein einziges Play, das wird dann ein Fumble und dann kommt er das ganze Spiel wieder nicht rein. Also ich würde es cool finden, wenn wir ein bisschen mehr Kreativität mit ihm zeigen, Das muss kein Taysom Hill 2.0 werden. Es gibt keinen Taysom Hill 2.0 vermutlich momentan in der NFL. Aber irgendwie ein bisschen kreativer mit ihm sein, das finde ich interessant und das kann ich mir auch langfristig vorstellen. Ob er irgendwann einmal unser Starter sein wird, das weiß keiner zu dem Zeitpunkt, weil der zu roh ist dafür. Der hat die Veranlagung, der hat viel Gutes, hat aber auch vieles, was nicht so gut ist. Und deswegen allgemein auf der Quarterback-Position ist ihm dann das Spiel im Moment wirklich, wirklich gut. Also vermutlich sogar ein bisschen untertrieben gerade. Deswegen, solange wir den haben können und solange der nicht viel, viel zu teuer wird und wir uns deswegen den Rest nicht mehr leisten können, setzen wir doch bitte auf den guten Mann und geben den nicht her. Machen wir nicht denselben Fehler, den die Vikings gemacht haben, nur weil er jetzt vielleicht nicht der Superathlet ist oder sowas und uns noch nicht, er ist kein Lamar Jackson, er gibt uns jetzt nicht die zusätzliche Gefahr mit seinen Beinen, auch wenn er ganz gut laufen kann. Aber bitte schauen wir mal, das, womit wir gerade arbeiten, ist wirklich gut. Und wenn wir da sagen, wir sehen nächstes Jahr im Draft jemand Interessantes, den wir gerne hinter ihm aufbauen würden, gerne. Also sehe ich, würde ich auch cool finden. Auch wenn wir Jalen Milroe haben und Jalen Milroe im Endeffekt nochmal, er ist ein Projekt. Das kann gut gehen oder es kann scheitern. Es kann sein, dass er immer nur ein Gimmick-Spieler, also ein Gadget-Player ist, mit dem wir spezielle Spielzüge auspacken. Der ist ja auch kein, wir merken es ja auch, er ist ja momentan auch nicht der Backup-Quarterback. Er ist ja momentan der dritte Quarterback, der so für so Trickspielzüge da ist und Emergency-Quarterback ist, weil er ja auch kein solider Backup in dem Sinn ist. Also da setzen die Seahawks ja auch lieber auf Drew Lock. Und ich glaube, so realistisch muss man dann einfach sein. Hast du eine andere Meinung zu Milroe oder denkst du, wird unser Superstar-Franchise-Quarterback in den nächsten Jahren sein?
Ich glaube, also ganz ehrlich, das kann einfach realistisch gerade keiner sagen, weil keiner von uns im Training dabei ist, weil keiner von uns Eindrücke hat, wie sie das Trainergespann hat oder die Scouts haben. Wir wussten alle, dass das kein Prospect ist, was uns sofort in irgendeiner Form begeistert oder eine Starting-Rolle einnehmen kann. Das war total klar bei dem Draft. Es war total klar, dass der ein Rohdiamant ist, der Zeit braucht, der sich entwickeln können soll. Und all das sollten wir auf keinen Fall vergessen, wenn wir jetzt diese Quarterback-Position uns angucken. Ich finde, die Packers sollte man da immer wieder wirklich als Beispiel nennen, die das hervorragend gemacht haben, das zweite Mal in Folge jetzt und es das zweite Mal geschafft haben, sich einen Franchise-Quarterback zu holen und ihn nicht auf der Bank versauern zu lassen, sondern ihn auf der Bank lernen zu lassen. Die Chiefs haben bewiesen, dass das geht und ich glaube, wir können das auch beweisen. Und du hast vollkommen richtig gesagt, warum jetzt an der funktionierenden Situation irgendwie was ändern wollen, erzwingen wollen, für was? Das hilft uns überhaupt nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass man ihn kreativer jetzt vielleicht schon einbinden kann, aber vielleicht ist er da auch einfach noch nicht. Ne? Und die wenigen Plays haben jetzt auch bisher nichts gezeigt, also mir jetzt mal den Fumble da raus, ne? Aber die haben auch nichts gezeigt, was irgendwie speziell gewesen wäre. Klar finde ich das irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass da mehr drin ist. Aber wenn das nicht so ist, dann ist das für das erste Jahr vollkommen okay. Ja. Das auch fürs zweite Jahr wäre das auch noch vollkommen okay, wenn er nur ab und zu Plays spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass man in einem dritten Jahr von Sam Darnold vielleicht dann ihn mehr sieht, wenn er bis dahin soweit ist. Und wenn das so ist, dann ist das fein. Und wenn es nicht so ist und er es nicht ist, dann hast du halt einen Drittrunden-Pick investiert in ein Projekt und das ist vollkommen okay.
Und mir ist es ehrlich gesagt auch lieber, wir geben ihn nicht auf den Platz im Moment und stärken sein Selbstbewusstsein, als dass wir ihn auf den Platz krampfhaft irgendwie draufsetzen und dann macht er einen Fumble und spielt kein einziges Play mehr und ist wahrscheinlich nach dem Spiel total deprimiert im Lockerroom und zweifelt an sich selber, denkt, dann bin ich der Grund, dass wir verloren haben. Also das ist ja alles, das braucht man ja nicht im Endeffekt. Also ich dachte, wir werden ihn kreativer einsetzen. Es ist, wie du sagst, es ist überhaupt kein Muss. Es muss wirklich nicht. Und lieber die Variante, lieber ihn aufbauen, lieber ihn selbstbewusst halten und nicht irgendwie da jetzt untergehen lassen wegen ein, zwei Trickplays, die dann eh nicht klappen, muss nicht sein. Die Offense hat genug andere Baustellen. Ich glaube, wir müssen auch im Training jetzt nicht unbedingt uns auf Trickplays fokussieren. Es gibt noch andere Baustellen, die man da vorher angehen kann, bevor man darüber Spiele gewinnen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich ganz genauso sehen. Und also ich würde vor allem eben jetzt nichts an der Situation ändern. Wir sind gut aufgestellt. Der Vertrag, den Donald hat, ist nicht so, dass du nicht rauskommen würdest, wenn es sich deutlich schlechter entwickeln würde. Er ist nicht so, dass er so teuer wird, dass du ihn nicht mehr bezahlen kannst. Du hättest ihn jetzt auch 2 Jahre sicher unter Vertrag, wenn du das wolltest zu dem Preis. Und von daher sind wir in der besten Situation, die man sich eigentlich gerade als Team wünschen kann.
Ja.
Auch da wieder, ne, der Verweis auf andere Teams, die ihre Franchise-Quarterbacks mit super teuren Verträgen ausgestattet haben, die sie eigentlich nicht wert sind. Ich bin so froh, dass wir das nicht haben. Wir haben einen Vertrag, der manageable ist, einen Quarterback, der tendenziell eher überperformt gerade. Wir haben nichts, worüber wir uns beschweren können.
Wir können ja kurz zu den Vikings schauen, was die gemacht haben. Also die haben gesagt, hey, Darnold, gut gespielt, da wären wir eigentlich einen Rookie in der Hinterhand, First-Round-Pick, den wir spielen lassen wollen. Und ja, dann ist halt J.J. McCarthy, jetzt spielt halt irgendwie Carson Wentz, weiß man auch nicht genau, ob es wirklich nur die Verletzung ist oder warum McCarthy auf der Bank sitzt. Die haben meiner Meinung nach versucht, das krampfhaft zu verändern oder noch besser zu werden, obwohl Darnold ja gut war letztes Jahr.
Ja.
Will ich nochmal in den Raum so werfen.
Genau so ist das und das kann halt auch schief gehen.
Jo.
Okay, Quarterback auch abgehakt. Dann können wir kommen zur Frage von SaddieSwim15. Sollen wir wohl verlängern oder nicht? Was meinst du?
Das ist eine Preisfrage, würde ich sagen, im Endeffekt. Also wenn der jetzt nicht ganz vorne bei den Topverdienern der Cornerbacks mit dabei sein möchte und ich glaube, danach sieht es ja momentan nicht aus. Ich finde, Woolen ist so ein schwieriger Spieler. Er gibt dir ja doch irgendetwas, was andere im Team nicht damit seinem Speed und so. Natürlich hat er immer wieder Fuck-Ups, aber es ist auch nicht so leicht, gute Cornerbacks zu finden. Also tendenziell, wenn der Preis stimmt, würde ich sagen, wir können ihn schon behalten. Es wäre jetzt aber nicht meine Priorität, sage ich ganz ehrlich. Also da würde ich lieber andere Spieler davor bezahlen, bevor ich sage, es muss jetzt Woolen sein. Zudem ich auch mit zeitweise nicht ganz sicher bin, motivationstechnisch wirkt er auch nicht immer so ganz auf der Höhe, sage ich jetzt mal. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, wir verlängern Woolen und würde gleich sagen, oh Gott, warum, der spielt doch immer schlecht. Ja, der hat seine schlechten Plays. Aber wenn wir den jetzt teuer bezahlen, da lieber bitte andere Spieler davor oder Free Agents dann holen. Wäre meine Einschätzung ganz kurz dazu.
Kann ich so unterschreiben. Geht mir ganz genauso. Ich würde ihn auch nicht traden. Dafür ist die Position bei uns nicht tief genug besetzt. Ja. Du wirst auch da könnte ich mir vorstellen, dass du aufgrund des Namens vielleicht einen Compensatory Pick bekommst, wenn er irgendwo anders signed. Und wenn du ihn für einen okayen Preis bekommst, dann behalt ihn auf jeden Fall.
Ja.
Frage von Björn. Da hatten wir die andere Frage, glaube ich. Nee, die kommt gleich noch. Okay, alles klar. Walkers Vertrag endet nach der Saison. Wird er auch in der nächsten Saison für die Seahawks auflaufen? Hatten wir eben auch eigentlich schon mal so angerissen. Dein finaler Take, Walker in der Saison noch bei den Seahawks?
Ich mag ihn gern, ich fürchte aber irgendwie nicht.
Ich würde sagen, ich mag ihn gern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht, weil er zu viel haben wollen wird und weil, ja. Ehrlicherweise, ich hoffe, dass die Seahawks es nicht bereit sind zu zahlen. Meine Freundin wird mich verprügeln für diese Antwort. okay, dann haben wir die Fragen zum Team soweit abgeschlossen und haben jetzt noch so ein paar grundsätzliche Fragen.
Wir hatten noch ganz kurz, diese tiefergründige Frage mit dem Run.
Ja, die habe ich
Game.
Ja, klar.
Ich wollte nur fragen.
Nee, du hast vollkommen recht, die habe ich eben übersprungen, weil ich mir dachte, die anderen passen gerade besser. Frage von Tatenlos, / Malte Bock. Wie ließe sich das Laufspiel verbessern? Wie schlägt sich jeder einzelne Offense-Spieler im Blocking? Haha. Sind die engen Formationen zwar gut für den Pass, aber hinderlich für den Run? Also sehr detaillierte Frage. Schieß einfach mal los, Dominik. Was meinst du dazu?
Ich finde die Frage echt cool. Also es sind auch ein paar interessante Aspekte dabei. Ich versuche sie mal kurz zu beantworten. Wir spielen momentan, also woran will sich das Laufspiel verbessern? Wir müssen einfach im Blocking konstanter, besser und abgestimmter werden. Das ist natürlich eine sehr, sehr allgemeine Aussage, aber es scheitert daran, dass wir in den individuellen Matchups einfach diese nicht immer konstant gewinnen. Ich glaube, es sind nicht die Running Backs, die das große Problem sind. Und da komme ich zu einem großen Punkt. Für mich sind wir für ein Team, dessen Fokus am Run Game liegt, einfach zu schlecht im Run. Ja, mag es logisch klingen. Aber wenn ich das machen möchte, wenn die Hälfte, also ich habe es nochmal nachgesehen, die Hälfte unserer Offense-Plays sind Laufspielzüge. Das kann deine Identität sein, aber wenn das deine Identität sein soll, dann musst du gut genug im Lauf sein. Weil sonst passiert genau das, du spielst 50% der Zeit Lauf, die Defense ist darauf eingestellt, die weiß, das kommt häufig, die stellen dir die Box zu, also die stellen ganz viele Linebacker und D-Liner rein und du versuchst es dann irgendwie mit Krampf zu etablieren, kriegst es aber nicht wirklich hin, weil du nicht gut genug dafür bist und das ist dann so ein Teufelskreis, in dem du einfach nicht mehr weiterkommst. Ja, du spielst dann die engen Formationen logischerweise fürs Run-Game, du stellst dann deine Titans, die es wohlgemerkt, um das schon mal vorzugreifen, sehr gut im Blocking sind, natürlich dicht heran an die O-Line, um da zusätzliches Personal zu haben, aber mag logisch sein, ist aber vielleicht nicht immer so, du musst dann gut genug im Run-Game sein, wenn das deine Identität ist. Wenn deine Identität das Tiefpassspiel ist und du kannst nicht gut tief werfen, wird es schwierig und das sehen wir halt gerade irgendwie bei den Seahawks. Ich finde es cool, dass wir dabei bleiben, dass wir weiterhin sagen, das ist unsere Identität, zumindest für die nächsten Jahre, aber da muss einfach mehr kommen vom gesamten Team. Ich glaube, dass ein Robbie Woods als Fullback, wenn der zurückkommt von IA, dass der nochmal einen Auftrieb geben kann, weil man hat gesehen, wir haben weniger mit Fullback gespielt, seitdem er weg ist, weil wir wahrscheinlich in Brady Russell und allen anderen, die die Position sonst ausfüllen würden, nicht das große Potenzial sehen. Aber es matcht halt einfach gerade das Niveau mit dem, was wir tun wollen, nicht ganz zusammen. Ich glaube auch nicht, dass unbedingt die engen Formationen gut für den Pass sind. Also eben so sagen, okay, QBX Plan ist, wir machen ganz, ganz enge Formationen, weil das im Pass gut ist. Ich glaube, es funktioniert eher trotz der Formationen gut, weil JSN sich gut im engen Raum bewegen kann, weil er gut die Lücken findet in der Zonenverteidigung. Auch ein Cooper Kupp macht das gut, unsere Titans machen das gut. Ich glaube nicht, dass sie hinderlich sind für den Run. Also um nochmal auf die Frage, also auf den Aspekt der Frage einzugehen. Ich glaube nicht, dass die engen Formationen hinderlich dafür sind. Es ist vielleicht die Grundweise, wie wir gerade spielen, einfach schwierig, weil wir so viel Fokus aufs Laufspiel ziehen. Und wenn ein Anthony Bradford halt einfach oftmals überfordert ist mit seinem Gegenüber und wir dauernd das machen, dann wird es halt schwierig. Also entweder wir schaffen es da noch ein bisschen besser, den Weg zu finden, vielleicht wirklich einen Spieler zu holen, wer weiß. Oder wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr auf das Passspiel setzen, das ja doch gut funktioniert. Und es gab schon viele Spiele, wo ich sage, es war frustrierend als Zuseher, dass wir immer und immer wieder in Situationen gelaufen sind, wo dann ein halber Jahr daraus geschaut hat und wir aber bei 3rd and 6 gestanden sind und wir sind gelaufen. Und ging dir sicherlich ähnlich, oder? Also, oder gedacht, warum laufen wir gerade? Dafür sind wir momentan einfach nicht gut genug.
Ja, das ist definitiv so. Das ist dann auch schade. Du hast jetzt die Frage sehr, wie soll ich das formulieren? Nein, du hast sie etwas philosophisch beantwortet.
Ja.
Total gut. Nein, aber finde ich total gut, weil hätte ich jetzt vielleicht gar nicht drauf eingegangen. Deswegen, das ergänzt sich, glaube ich, gut. Ich wollte noch mal ein bisschen kommen auf gerade die zweite Frage eben. Wie schlägt sich jeder einzelne Offense-Spieler im Blocking? Ich kann es natürlich jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen, aber was man schon übereinstimmend sagen kann, ist, dass die Receiver ihre Blocks tendenziell eher gewinnen als die Tight Ends und auch die Interior O-Line. Ja. Auf den Tackles haben wir kein Problem, zumindest kein größeres Problem. Die sind schon konstant, sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking. Aber es ist klar, die Interior O-Line, die ihre Duelle nicht gewinnt, und es ist klar, es sind klar die Tight Ends, die ihre Duelle nicht gewinnen. Bei den Running Backs, da haben wir auch eben immer schon mal ein bisschen drüber gesprochen, die Elusiveness von Ken Walker ist ohne Frage da. Er trifft trotzdem immer noch zu häufig schlechte Entscheidungen, würde ich sagen. Mhm. Dafür, dass er ein Zweitrunden-Pick ist und jetzt schon so lange in der Liga ist. Das ist das, was für mich so ein bisschen seine Leistung schmälert. Er ist definitiv der bessere Running Back als Zach Charbonnet, aber er bringt dann natürlich eben auch noch die Verletzungsanfälligkeit mit dazu. Also wenn ich mir das die Offense-Spieler im Run und im Blocking angucke, dann ist das Problem die Interior O-Line ganz eindeutig. Da vor allem unser Right Guard Anthony Bradford. Das zeigt sich in gleicher Art und Weise auch im Pass-Blocking. Gray Zabel kriegt von PFF nicht so gute Grades. Da sieht mein Eye-Test anders aus, besser aus. Ja. Aber er ist sicherlich auch noch nicht da, wo er mal sein kann. Was aber auch verständlich ist dafür, dass er gerade sein 7. NFL-Spiel gemacht hat. Also das kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen. Sind die engen Formationen zwar gut für den Pass, aber hinderlich für den Run? Ja, ganz ehrlich, wenn er mir den Pass gut macht, dann nehme ich das. Du hast natürlich einen tendenziell weiteren Weg nach außen, gerade wenn du Outside Zone spielst, auch für die Receiver zum Beispiel, wenn sie tendenziell ein bisschen enger in der Formation stehen. Es öffnet dir aber anders den Route Tree, wenn du es tust. Und ich finde, das ist gerade eigentlich das Wichtigere. Du hast es eben schon in deinen Anmerkungen auch gesagt. Wir schaffen es gerade extrem gut, unser Passspiel durchzubringen, gerade in allen, sagen wir, also bei den Run-Pass-Options, Play-Action und so weiter, bei einer klaren Shotgun und klaren Passspielzug ist es nicht ganz so gut, aber in all den Mixformen ist es extrem gut. Und warum sollten wir uns dieser Stärke jetzt berauben? Andersrum, das eben richtig gesagt, ich würde das vielleicht sogar eher noch ein bisschen mehr betonen, weil das Run-Game einfach noch nicht so gut funktioniert. Wir haben auch über die Offseason hinweg da einen relativ massiven Change gemacht, in dem, was wir da im Run-Game spielen. Und das muss sich vielleicht auch einfach auch noch weiter setzen und wird erst in der zweiten Saison ein noch deutlich stärkerer Faktor werden.
Ja, definitiv. Ich meine, was du auch beim Run-Game einfach dazu sagen musst, es ist halt einfach eine andere Philosophie und wir stecken halt eine O-Line, die was anderes gespielt hat letztes Jahr, einfach da hinein. Da kann man nicht erwarten, dass es ist nicht jedes Runplay gleich Runplay. Es ist, schon wie du sagst, es ist etwas, daran muss sich die Offense erst gewöhnen, daran müssen sich die Running Backs, haben jetzt andere Spielzüge als vorher, die O-Liner müssen Spielzüge ganz anders angehen. Dementsprechend, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das wird definitiv nicht hinhauen, aber es ist doch auch das, womit wir spielen, weil ein Anthony Bradford hat einfach zu viele Fuck-Ups in den Games. Und nicht nur er, auch ein Jalen Sandel, die haben ab und zu Plays, die sind nicht, wie ich sagen, da verlieren sie nicht den Matchup, sondern die sind von Grund auf einfach schlecht. Also die stehen im Weg rum, berühren den Spieler gerade mal so. Also ist ja auch in Ordnung, wenn ich mein Matchup nicht super gut spiele, wenn ich einfach mal, es passiert, dass das O-Liner mal gegen einen Dealer verlierst, ganz klar. Aber mir geht es um die Konstanz und wirklich, wie sie spielen. Und darum habe ich das noch eben vorhin reingeworfen, etwas ausführlicher. Wir setzen sehr viel Fokus momentan auf den Run und natürlich wird es dann schwieriger für manche Spieler, wenn der D-Liner gegenüber schon weiß, 50% der Zeit kommt Run. Andererseits muss man sagen, die Play-Action klappt natürlich dafür umso besser, weil die gesamte Box voll ist, weil wir sehr, sehr heavy person, also wirklich schwere Spieler haben. Wir haben viele D-Liner, viele Linebacker am Platz, ja. Das sind einfach die Formationen, die wir gegen uns sehen. Wir sehen jetzt nicht Formationen mit, ich weiß nicht, wie vielen DBs, weil wir sagen, wir spielen so viel Pass. Nein, wir sehen viele, die tendenziell in der Passverteidigung schlechter sind, weil sie eben eher gegen den Lauf spielen. Und das ist dann auch wiederum gut fürs Passing-Game, weil dann die Play-Action, der muss man halt auch glauben. Man muss dem Fake-Run sozusagen genügend Aufmerksamkeit schenken, weil wir halt eben jedes zweite Play einen Laufspielzug spielen. Und dementsprechend, das geht alles Hand in Hand, wenn das Blocking besser wird. Wir haben viel über Super Bowl Contender gesprochen. Ich finde, das ist der Punkt. Du musst als Super Bowl Contender oder als Team, das sehr weit kommen möchte, einfach konstant mit dem Laufspiel gewinnen und das etablieren können. Das zeigen andere Teams, wie das gehen kann. Und dementsprechend, das ist, glaube ich, die Baustelle, die es für die nächsten Jahre dann einfach zu bearbeiten gilt.
Ja, 100% stimme ich ganz genauso zu. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen, die wir auch zusammennehmen können. Einmal von Christopher Stadler. Würdet die Seahawks weiter unterstützen, beziehungsweise Fan sein, wenn sie nicht mehr in Seattle spielen? Erste Frage. Und zweite Frage von Björn. Es gibt immer mal wieder Meldungen, dass die Seahawks zum Verkauf stehen könnten. Sollte irgendwann mal ein Verkauf wirklich stattfinden, seht ihr ein sportliches Risiko darin? Im Vergleich zu anderen Franchises haben wir eine sehr zurückhaltende Ownerin und keinen Jerry Jones. Ich würde mal vielleicht den Anfang machen. Die Frage, ob ich weiterhin Seahawks-Fan sein würde, würde ich, glaube ich, mit Ja beantworten. Ist jetzt nicht so, dass mein Herz so richtig an Seattle hängt. Ich war dreimal da und es ist wirklich eine schöne Stadt und ist auf jeden Fall ein Besuch wert, aber die Seahawks sind das Team, dem mein Herz gehört. Und das würde auch an anderer Stelle, glaube ich, funktionieren. Ich glaube nicht, dass die Seahawks den Standort wechseln werden aus der Geschichte heraus. Und ich glaube auch, dass Seattle ein guter guter Marktstandort ist für ein NFL-Team. Es gibt wenige andere Städte der Größe, die gerade völlig ohne Team sind. Und die anderen großen Märkte, die in den letzten Jahren vielleicht noch nicht versorgt waren, sind alle versorgt worden.
Ah.
Entschuldigung. Und jetzt dann vielleicht noch die zweite Frage. Es gibt immer mal wieder Meldungen, dass die Seahawks zum Verkauf stehen könnten. Ja, also vielleicht ein bisschen zu, was ist da der Status? Die Seahawks gehören weiterhin dem Trust, den Paul Allen hinterlassen hat, als er verstorben ist, der von seiner Schwester verwaltet wird. Das heißt, letztendlich ist Jody Allen nur mittelbar die Ownerin der Seahawks. Ja, sie kann alle Entscheidungen treffen, weil sie die Verwalterin des Trusts ist. Aber es ist ganz klar, dass nicht sie die Eigentümerin der Seahawks ist. Und es gab schon immer wieder die Idee, dass das nicht für immer so bleiben soll. Es ist nirgendwo geregelt, dass dieser Trust immer die Seahawks besitzen soll, sondern es kann schon sehr gut sein, dass die Seahawks mal den Owner wechseln. Aufgrund der Tatsache, wie sich Values dieser Teams entwickeln, ist es natürlich so, dass die Anzahl der Menschen auf der Welt, die sich so ein Team alleine überhaupt leisten können, schon massiv gesunken ist und die zusätzlich dann auch noch Interesse daran haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht realistisch ist, dass es so den einen starken Owner gibt, wie das bei den Cowboys ist, wie das bei den, was weiß ich, Patriots ist zum Beispiel, sondern dass es eher auf so ein Modell hinauslaufen könnte, wie es jetzt in Washington zum Beispiel ist, dass es so eine Investorengruppe ist, die das nachher macht oder die dann vielleicht angeführt wird, auch von einem lokalen Unternehmer. Da gibt es ja wirklich in Seattle einige, die da in Frage kommen würden. Aber der Wert der Franchise liegt mit Sicherheit im Bereich von dem, was die Commanders zu bieten haben. Und das waren, wenn ich mich recht erinnere, 6 Milliarden Dollar. Genau, und das ist einfach eine Summe, die eben nicht mehr so ganz einfach aufzubringen ist. Deswegen glaube ich gerade nicht, dass es, also es könnte sein, dass es zum Verkauf kommt. Ich glaube es gerade ehrlicherweise eher nicht. Und wenn, dann tendenziell nicht so, dass hinaus am Ende da steht, dass es einen Owner gibt, der sich beim Draft in irgendeinem Raum einschließt und die Entscheidungen allein und selbst trifft. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber wenn es dazu kommen würde, ich meine, die Frage ist auch ein bisschen Risiko, sportliches Risiko. Ich meine, steht immer darin, glaube ich, wenn sich die Leute zu viel oder wahrscheinlich eher falsch einmischen. Also ein guter Owner, der sich gut einmischt. Wenn Tom Brady ist Owner bei den Raiders, ja, wenn der sich sportlich gut einmischt, ja, kann das schon seinen Mehrwert haben. Was ich höre, entscheidet er ja auch, was Personalentscheidungen angeht, relativ viel mit oder gibt zumindest seinen Input. Aber es gibt schon natürlich einige Negativbeispiele, auch wenn du zum Beispiel nach Jacksonville siehst mit Shahid Khan, heißt er ja. Der seinen Sohn, glaube ich, sein Sohn ist irgendwie sportlicher Leiter, ich weiß nicht GM genau, aber irgendwas in die Richtung. Kann schon viel passieren. Also ich meine, muss sagen, der Owner hat halt, und auch wenn es eine Investorengruppe ist, die haben halt viel zu entscheiden. Wie du sagst, eine Investorengruppe, da wird sich nicht ein Owner jetzt alleine irgendwo mit einsperren und jetzt sagen, wir draften jetzt den und den Spieler und wir müssen das jetzt so oder so machen. Das sehe ich definitiv immer als negativ, weil die Owner halt diese sportliche, also ein einzelner Anteilseigner wird nicht diese Riesenerfahrung haben, dass er jetzt sagt, er kann ein NFL-Team leiten. Aber das wissen wir eh alle zu Genüge und das bekommen eh alle mit. Und ich glaube, alle, die Cowboys-Fans sind, würden sich es vermutlich auch anders wünschen. Dementsprechend, ja, ist auch interessant. Natürlich eine Investorengruppe managt das Ganze auch anders, aus einer anderen Perspektive auch irgendwo. Vielleicht auch ein bisschen mit einer anderen Absicht, als es momentan der Fall ist.
Ja.
Aber man wird sehen und ich glaube natürlich auch von sowas, weil ja die Frage auch war, würden wir weiter Fans sein, wenn sie umsiedeln? Das mit einer anderen Stadt hängt natürlich auch vielleicht damit zusammen, wem in Zukunft die Franchise gehört. Aber ich sehe es auch ähnlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wir haben ja vor kurzem mal darüber nachgedacht, so welche Städte kommen denn überhaupt in Frage und so viel ist es in Wahrheit nicht. Also wie du sagst, Seattle ist schon ein großer Sportmarkt und in der Gegend gibt es jetzt ja auch nicht allzu viel, was Football betrifft, das wissen wir ja. Dementsprechend wüsste ich jetzt auch nicht, wo sie jetzt großartig hingehen sollten. hoffe natürlich, dass sie in Seattle bleiben, aber auch um die Frage nochmal kurz aufzugreifen, ich würde definitiv Seahawks-Fan bleiben. Also ich würde jetzt nicht ein neues Team suchen oder von keinem Team mehr Fan sein. Da ist mir natürlich dann schon ein Seahawks irgendwo am nächsten. Weiß ich, was wir machen würden, wenn wie damals Houston Oilers, Tennessee Titans, wenn sich neue Teams dann gründen, also nein, bei den Browns war das ja der Fall, genau, hier war das, da würden die Teams dann neu gegründet werden und so, das neuer Name, alte Struktur, das wäre dann interessant, wenn wir jetzt sagen, wenn die Seahawks ziehen nach, keine Ahnung, wir hatten noch ein Team offen, drittes Texas-Team und dann gibt es ein neues Seattle Seahawks-Team, die aber nicht mehr dasselbe Unternehmen sozusagen sind, dieselbe Franchise, dann glaube ich, kommt man ein bisschen in ein Dilemma hinein, aber ansonsten werden wir alle Seahawks-Fans bleiben, unabhängig vom Standort.
Ja, alle nicht. Also ich kann da immer wieder nur an die interessante Fügung erinnern, die wir auch in den Verein quasi gespült bekommen haben nach dem Russell-Wilson-Trade, dass sich ein Mitglied damals dazu entschied, den Fanverein German Seahawks zu verlassen und dazu schrieb, es tut mir leid, Jungs, ihr macht da einen guten Job, aber ich gehe mit Russell und dann Broncos-Fan wurde damals. Ich hätte das auch nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, es gibt da dann doch immer wieder Menschen, die ja auch solche Entscheidungen treffen und das soll da.
Wobei die Frage ist, zu welchem Team gehst du dann? Bei dem Spieler ist es ja irgendwie leichter, oder? Da gehe ich mit dem Spieler mit. Aber mit wem gehe ich denn? Zu welchem Team gehe ich dann, wenn es in Seattle kein anderes Team gibt?
Ich glaube, also, letztendlich haben wir dann wahrscheinlich alle doch noch irgendwie ein Zweiteam, was wir ganz gern mögen. Aber
oder so. Weil du bist so sauer dann auf die Seahawks, dass sie umziehen, dass ich sage, okay, jetzt mache ich sie Max und werde dann Commanders-Fan, oder?
Genau, so ist das. Aber ich bin ja im Prinzip in der Abwägung total bei dir und würde auch immer sagen, dass ich beim Team bleiben würde, auch wenn es in eine andere Stadt umziehen würde.
Aber ich möchte kurz noch die Frage zurückkommen. Gibt es für dich einen Spieler, wo du sagst, an dem bist du jemals so gehangen oder würdest Nein. du jetzt so hängen? Weil ich habe mir immer gedacht, bei den ganzen Abgängen, die wir die letzten Jahre hatten, für die root ich dann noch und tue ich auch noch. Also jeder, den ich bei den Seahawks gern hatte, bei dem freut es mich, wenn er gut spielt bei einem anderen Team, solange es nicht gegen uns ist. Und irgendwie interessieren sie mich nicht mehr so sehr, ab dem sie weg sind. Egal, wie gern ich sie vorher hatte. Also noch
die
immer.
Ist auch so. Also, ich geh mittlerweile auch so weit, dass ich sagen würde, ich kaufe mir keine Seahawks-Trikots mehr mit einem Spielernamen drauf, sondern wenn irgendwie was Individualisiertes oder mit einem Fan drauf oder sonst irgendwie was, weil nun mal die Liga anders funktioniert, als es beispielsweise im Fußball der Fall ist und für mich ich nicht Identifikation mit einem Spieler aufbauen möchte, sondern ich die Identifikation mit meinem Team aufbaue und ja, das ist dafür funktioniert das dann alles zu sehr anders, als dass ich da sagen könnte, mag ich gern oder mag ich lieber als das Team.
Verstehe ich, ja, stimme ich dir zu.
Okay, dann haben wir noch die Quatschfragen. Fangen wir mal an. Welche GSH-Gruppe ist die beste und warum ist es Nordrhein-Westfalen? Und als Nordrhein-Westfale kann ich da natürlich noch sagen, es ist Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Leon Truppmann, für die Frage. Das ist eine hervorragende Frage von hoher journalistischer Relevanz, die wir hier sehr gerne beantwortet haben. Zweite Frage von T01989. Wie hoch gewinnen wir den Super Bowl? Dominik, dein Tipp bitte.
Boah, ich würde sagen, es ist ein enges Spiel gegen die Bucks. Ich muss gerade nachschauen, wir haben wieder gespielt. 38-35 gewinnen wir diesmal. Also High-Scoring-Game, viele Touchdowns, cool zum Zuschauen für alle Casuals. 38-35 gewinnen wir den Super Bowl.
Okay, ich muss es dann andersrum tippen und ich glaube, dass wir gegen die Bills spielen und das Ding 23-35 verlieren.
Ich wollte auch sagen, wir spielen nicht gegen die Bucks, weil die sind ja auch in der NFC. Das war nur logischerweise. Also ich sag, wir spielen gegen wen spielen wir? Das ist eine gute Frage. Wir spielen gegen die Colts, weil sie es doch irgendwie schaffen, in den Super Bowl zu kommen, auch wenn ich nicht dran glaube, und gewinnen 38-35. Ja, zum jetzt kommen.
Hervorragend. Wir gucken uns das Mitte Februar dann nochmal an. dann gibt es noch eine Frage von Marc DKM. Warum gibt es das JSN Throwback-Trikot nicht mehr und das schon länger? Das können wir dir leider nicht beantworten, lieber Marc. Ich weiß noch nicht mal, um welchen Shop es sich handelt. Ich würde vermuten, dass es das in Seattle auf jeden Fall noch gibt und im amerikanischen Pro Shop ist es relativ sicher auch. Du kannst aber auf jeden Fall mal dich an den Pro Shop in Seattle wenden. Wenn du die Mailadresse nicht selbst auf der Homepage findest, dann schreib uns irgendwie nochmal über Social Media. Dann können wir dir da auch gerne nochmal antworten. Dann schreib denen mal eine Mail. Also die können auf jeden Fall auch irgendwelche Wünsche möglich machen. Genau. Und dann sind wir rund. 1,5 Stunden. Ja. Haben wir gut abgerockt. War viel Trade-fokussiert heute. Ist, glaube ich, aber auch mit der Saison, die wir bisher spielen, relativ klares, logisches Thema. Genau, und dann bleibt mir nicht viel weiteres, als mich bei dir zu bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Und genau, ihr hört uns diese Woche nochmal wieder zur Preview auf das Commanders-Spiel. Und ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche und verbleiben wie immer mit einem gemeinsamen
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.